Gladbach gewinnt gegen Leipzig und zieht damit an Leipzig vorbei und Raber entlässt dafür Marco Rose. Es war ein ereignisreicher 27. Spieltag in der ersten Bundesliga der Männer und genau den wollen wir jetzt besprechen. In der gewohnten Ausführlichkeit mit Miriam Scheel, die habt ihr ja schon öfter hier im Rasenfunk gehört, und zum ersten Mal mit dabei Maximilian Jungblut, freier Journalist, war unter anderem auch mal beim WDR und bei der Sportschau unterwegs. Freue mich sehr, dass er mit dabei ist. Bevor wir aber mit der Sendung loslegen, habe ich noch eine ganz wichtige Info für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Und zwar, unsere Kontonummer hat sich geändert. Die Details dazu habe ich per E-Mail verschickt an alle registrierten SupporterInnen in der letzten Woche. Ironischerweise ist diese Mail im Spam gelandet. Eine Mail, in der stand, wir schicken euch ja nicht so viel Mails, deswegen sollte das hier nicht im Spam landen. Naja, also guckt gegebenenfalls nochmal nach, wenn ihr die Mail nicht gekriegt habt und schaut bitte in die Shownotes, da steht die neue Kontoverbindung. Wir haben jetzt nur noch so rund 50 Tage, bis die alte deaktiviert wird. Das heißt, alle Daueraufträge müssen bitte umgestellt werden. Die bisher eingegangenen Zahlungen, das sind 5% unserer bisherigen Nutzer. Wir sehen natürlich nicht so genau, wer es schon umgestellt hat und wo es dann erst quasi später die Zahlung dazu kommt. Aber das nur als kleine Verdeutlichung, warum ich das auch immer am Anfang jetzt jeder Folge sagen muss. Bisher, nach dem, was es aussieht, hat das eben nur ein Bruchteil gemacht. Aber ganz herzlichen Dank an alle, die schon umgestellt haben. Und jetzt aber würde ich sagen, wir legen los, denn alle Infos zur Kontoumstellung findet ihr ja auch nochmal in den Shownotes.
Hochverehrtes Publikum, der Rasenfunk.
Ich werde eine Wohnung hier suchen, um hier dann in der Nähe der Arena auch zu wohnen, aber es ist nicht so einfach. Ich habe schon eine Absage bekommen, weil der Vermieter wollte einen langfristigen Mieter.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Erinnert ihr euch noch dran, wer das war, liebe Hörerinnen und Hörer? Markus Weinz hier, damals beim FC Schalke 04, als er dort als Trainer begonnen hat. Die Geschichte kennen wir und warum ich jetzt diesen O-Ton hier eingespielt habe, das könnt ihr euch ja auch denken. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der Edgen Netzer in fast allen sozialen Netzwerken. Freue mich, dass ihr zuhört und ich freue mich sehr, dass Miriam Scheel wieder hier ist. Miri, schön, dass du da bist.
Hi Max, hi alle zusammen. Schön, dabei zu sein.
Ja, da und du hast auch wieder deine Riesentasse mitgebracht. Das ist dann ein Gimmick für alle YouTube-Zusehenden. Freuen wir uns schon sehr, sehr drauf. Und außerdem mit seinem Debüt, ich freue mich sehr, dass er mal hier ist, Maximilian Jungblut. Max, schön, dass du da bist.
Hi, ich freue mich auch. Großes Debüt heute.
Ja, naja. Ja, also jetzt nicht größer machen, als es ist. Es ist groß für den Rasenfunk, dass du mal mit dabei bist. Du wurdest uns ganz, ganz warm ans Herz gelegt von einer sehr erfahrenen Rasenfunk-Gästin, möchte ich mal sagen. Offenbar nehme ich dieses Wort jetzt auch in meinen Sprachgebrauch auf. Ich habe es schon zum zweiten Mal in dieser Woche gesagt. So verändert sich Sprache, liebe YouTube-Kommentar-Schreibenden da draußen. Ich freue mich schon auf euer Feedback. Also schön, dass ihr beide da seid. Und dann lasst uns doch auch gleich reinstarten in den Spieltag. Wir haben es gemacht wie immer. Das heißt, ihr habt euch die Spiele aufgeteilt. Einer hat 5 vorbereitet und eine hat 4 vorbereitet. Und dementsprechend beginnen wir natürlich mit einem Spiel, das Max analysiert hat. Wir wollen die Tabelle heute mal ein bisschen von hinten nach vorne durchkämmen und da müssen wir bei Holstein Kiel beginnen, denn die KSV liegt nach diesem Spieltag weiter auf Rang 18 und der Grund dafür ist unter anderem, dass man das Heimspiel gegen Werder Bremen nicht gewinnen konnte und sogar verloren hat. Es liegt unter anderem daran, dass Kiel Probleme mit dem Spielaufbau hat, weil Werder zu dritt eigentlich alle zentralen Pässe für die Dreierkette wegnimmt, so kommt es zu wenigen Chancen in der Anfangsviertelstunde und nach einem Freistoß dann tatsächlich zur Führung für Werder Bremen. 25. Minute, Remberg verursacht mit einem Foul an Schmid den Freistoß an der linken Strafraumkante. Er spielt zwar den Ball, trifft aber Schmid deutlich und Duxch zieht den fälligen Freistoß wunderbar an den Innenpfosten. Vielleicht war sogar auch noch die Unterkante der Latte mit dabei. Je nach Kameraeinstellung sah es unterschiedlich aus. Es war aber so oder so ein wunderbarer Treffer zum 1:0. Dieser Rückstand und die Probleme, die Kiel hatte, das verursacht einen Dreifachwechsel. Schon in der 35. Minute wechselt Marcel Rapp dreifach. Ivicic, Rosenbohm und Harris kommen für Holtby, Maschine und Becker. Und danach ist Kiel deutlich besser im Spiel. Es ist genau andersrum. Also die anderen kamen für die vorher genannten. Egal. Danach ist Kiel deutlich besser im Spiel und hat einige kleinere Chancen. Vor allem aber bekommt man Werder mal in Defensivaktionen. Das verhindert allerdings nicht, dass Werder weitere Tore erzielt. 59. Minute. Agu bekommt nach einer verteidigten Flanke vor dem Strafraum den Ball und kann mit sehr viel Zeit einen Schlenzer erst planen und auch durchführen und der schlägt dann auch wunderbar im rechten Winkel ein zum 2:0. Remberg hatte nicht in hohem Tempo auf Agu rausgeschoben und so hatte er eben so viel Zeit. Kiel drückt dann, aber es gelingt wenig und stattdessen kassiert man in der 93. Minute noch einen Konter. Marco Grüll macht dann das 3:0 und so, Max, gewinnt eben Werder dieses Spiel sehr, sehr deutlich. Während Holstein Kiel ja wahrscheinlich mit einigen Fragezeichen auf der Stirn aus diesem Spiel rausgeht. Wenn ein Trainer in der 35. Minute wechselt, müssen wir jetzt dann davon sprechen, dass der Matchplan einfach nicht kein guter war? Oder wollen wir eher Werder dafür loben, dass man sich ganz gut auf das vorbereitet hat, was von Kiel zu erwarten war? Wo schlägt es bei dir aus, das Pendel?
Ich bin ja immer mehr Fan von Lob, also würde ich das in dem Fall auch machen. Ich glaube, Werder war am Anfang einfach wahnsinnig gut. Die hatten wahnsinnig guten Zugriff durch die Mitte. Die hatten eine wahnsinnig hohe Passsicherheit, hatte ich das Gefühl. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass Kiel damit wahnsinnig gut klarkommt. Obwohl sie eigentlich die erste Torchance sogar hatten nach wenigen Minuten. Ich glaube, 4. oder 5. Minute. Mhm. Aber es war wirklich so, Werder hat früh gepresst. Damit kam Kiel gefühlt überhaupt nicht klar, hat sich ständig unter Druck setzen lassen. Und das erste Tor ist ja auch eigentlich so gefallen. Es war eine total ungefährliche Situation hinten raus. Und Kieler Abwehrspieler spielt einfach einen Fehlpass in die Mitte. Und Werder kommt nach vorne und dadurch entsteht der Freistoß. Also ich glaube, sie haben sich da einfach so ein bisschen den Schneid abkaufen lassen. Ich würde nicht sagen, dass der Matchplan falsch war.
Ich hatte irgendwie den Eindruck, dass Kiel so ein bisschen neben sich stand. Also zum einen hat man natürlich Probleme mit dem gehabt, was Werder gut gemacht hat. Da werden wir gleich auch nochmal drüber sprechen können. Aber es gab so mehrere Aktionen, die, wo man sich's unnötig schwer gemacht hat. Also zum Beispiel Rosenbohm holt sich in der 16. Minute eine total dumme gelbe Karte für Ball wegschlagen. Er fault vorher eindeutig, es wird gepfiffen und dann ärgert er sich so, dass er einen Ball wegschlägt und sieht dann dafür gelb und wird vielleicht auch deshalb dann ausgewechselt. Ja. Und eben auch im Spielaufbau, dass man da auch manchmal dann, glaube ich, zu sehr an dem festhalten wollte, was man sich vorgenommen hat, nämlich flach rausspielen, hin und wieder den Sechser suchen, über den Sechser auf den Außenverteidiger spielen. Und wenn aber halt dann Werder mit wem standen sie? Berg, Duxch und Schmid, die waren genau. Ja, die drei, die quasi vorne standen. Wenn die halt einfach immer zentral bleiben, egal was passiert, dann ist halt dieser Sechser nicht frei. Und dann entscheidest du dich, ach so, ja, dann passe ich wieder zu meinem anderen Innenverteidigerkollegen. Und deswegen kam, glaube ich, zu dem, was Werder gut gemacht hat, auch so eine, ja, fast schon Überforderung, glaube ich, von Kiel, dass es dann auch keinen auf dem Feld gab, der dann da gesagt hätte, okay, gut, dann schlagen wir jetzt halt mehr lange Bälle oder alles gut, wir können es ja auch über den Flügel auslösen, das geht ja auch, also Werder musste ja dann rüberschieben, aber irgendwie hat es Kiel gar nicht in dieses Spiel reingeschafft und deswegen habe ich auch diesen Dreifachwechsel dann echt verstehen können, weiß nicht, wie es dir da ging.
Ja, absolut. Also es ist eigentlich genau das, was du sagst. Wie gesagt, ich hatte auch das Gefühl, sie waren am Anfang einfach überfordert so mit der Gesamtsituation. Sie haben sich wahnsinnig stressen lassen. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass sie einen Plan B gehabt hätten. Also Plan A funktionierte nicht ganz. Und dann war das Spiel sehr schnell sehr flach und es kam überhaupt nicht mehr nach vorne. Und der Dreifachwechsel war, es klingt natürlich immer hart, wenn du in der 35. drei vom Platz holst. Aber wenn wir ehrlich sind, zwei von denen hatten schon gelb. Rosenbohm und Ivan, ich weiß gar nicht, wer der zweite war. Ich glaube, Infanterie, genau. War vielleicht auch zu Recht, die runterzuholen, weil bei beiden hatte ich so das Gefühl, die waren auch in der defensiven Absicherung einfach total überfordert und es hätte ein Foul noch gereicht, gerade beim letzten Innenverteidiger und es wäre halt gelb-rot gewesen, dann ist es gut, die vorher, ne, runterzuholen. Aber trotzdem, ich war sehr überrascht, A, wie griffig Werder am Anfang war und B, dass Kiel so wirklich nicht den Eindruck gemacht hat, als hätten sie dem irgendwas entgegensetzen können. Das fand ich schon krass.
Ja, wobei man ja aus Kieler Sicht auch sagen könnte, also nach dem Dreifachwechsel wurde es ja besser. Und dann hat man es geschafft, höheres Pressing zu spielen. Du hast Werder überhaupt erstmal in Defensivaktionen reinbekommen, das habe ich ja auch beschrieben. Was hat dann gefehlt hat, war halt der letzte Schritt zur Torchance. Also du konntest die Uhr danach stellen, der letzte Pass oder der vorletzte Pass, die kommen nicht an. Und da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, wie kritisch man da sein sollte, weil natürlich war es ein wichtiges Spiel für Holstein Kiel und klar hätte sich das Kiel anders gewünscht, ist ja logisch, aber auf der anderen Seite wissen wir ja um den individuellen Qualitätsunterschied und es ist ja dann auch nicht verwunderlich, dass man den vielleicht in so einem Spiel dann sieht gegen einen Gegner, der sich auch total wohlgefühlt hat in eigentlich allen Spielphasen. Also könnte man es nicht auch positiv sehen, trotz der Niederlage, und sagen, naja, immerhin hat man dann eine Reaktion gezeigt. Und man hatte Werder eigentlich auch nach dem 0-2 immer wieder in ganz guten Situationen, wo vielleicht eine Torchance bei hätte rausspringen können. Und am Schluss stand ja auch alles Offensive auf dem Feld, was der Kader total irgendwie hergegeben hat bei Kiel. Das war total faszinierend. Ja. Und trotzdem sind sie auch nach hinten nicht zusammengebrochen. Also die Restverteidigung stand eigentlich auch halbwegs ordentlich. Es gab halt diesen einen Konter in der 92. Also wie viel Milde dürfen wir walten lassen mit der KSV?
Ich glaube schon eine ganze Menge. Also man hat schon gesehen, dass sie eine Reaktion gezeigt haben. Sie haben wirklich, ja, wie du gerade gesagt hast, auch offensiv nachher mehr auf die Reihe einfach gebracht. Ich hatte so das Gefühl, es fehlt vielleicht so ein Achter oder ein Zehner, der wirklich mal hinter die Kette den Ball bringt. Der letzte Pass, wie du auch gerade gesagt hast, der kam halt einfach nicht, ne? Und dann steht am Ende auf der Tafel 0 Torschüsse für Kiel. Das klingt natürlich erstmal hart. Ich glaube aber, wenn dieser letzte Pass mal besser gekommen wäre, ne, dann hätten die schon auch einen Anschlusstreffer machen können. Gerade in der zweiten Halbzeit wurde es ja auch echt besser. Marcino hat, glaube ich, in der 87., 88. Minute auch noch mal eine Kopfballchance, die zwar daneben geht, aber ich sag mal, wenn man den Angriff ein bisschen besser ausspielt, hast du kurz vor Schluss auf einmal den Anschlusstreffer. Ja. Danach kassierst du den Konter, aber kann dann auch in eine andere Richtung gehen. Also ich fand es schon stark, dass sie es geschafft haben, eine Reaktion überhaupt zu zeigen. Und sie hätten sich, glaube ich, vollkommen überrollen lassen können in so einem Spiel auch. Das haben sie nicht gemacht, aber am Ende muss man echt sagen, fehlt vielleicht da auch die Qualität an der Stelle im Vergleich zu Werder, die jetzt natürlich auch eingespielt sind. Duxch war total präsent, so einer fehlt dann vielleicht bei Kiel vorne drin, auch wo man sagt, der weicht mal auf die Flügel oder ein bisschen weiter nach hinten in den Zehnerraum aus. Schade eigentlich.
Ja, wobei mit Skripski haben sie ja eigentlich so einen Spielertypen mit dabei gehabt, aber Skripski war halt in dem, ich muss das jetzt wieder alleine richten, Modus, der ja auch, wenn man so ehrlich ist, auch schon zu ein paar Toren und Aufholjagden geführt hat bei Kiel, aber es gab ja nach dem 0-2, in der 40. müsste das gewesen sein, genau, 40. Minute gab es einen Konter, dahinter läuft ihn Louis Holtby und er muss eigentlich diesen Pass spielen, aber er entscheidet sich für den Schuss, weil es halt die Möglichkeit war, endlich mal eine Chance zu haben, und das sind halt dann so Kleinigkeiten. Da ist es natürlich auch einfach für uns Brillenträger von außen zu sagen, Mensch, Junge, der muss doch einfach passen, ist doch easy, werden es auf jeden Fall gemacht. Aber de facto ist es schon so, er hat damit quasi die wahrscheinlich größere Chance liegen lassen, weil er ein bisschen ungeduldig geworden ist. Und das war irgendwie so sinnbildlich für Kiel, vor allem im Kontrast zu Werder, dass eben, also man hätte nicht gedacht, dass Werder vor der Länderspielpause gegen Gladbach wirklich eine hässliche Niederlage kassiert hat. Die waren bei sich, hatte ich den Eindruck. Wer hat dir denn da gut gefallen?
Ich muss sagen, ich fand die Außen wahnsinnig stark. Agu und auch Weiser, die wahnsinnig viel gemacht haben, auch nicht nur wegen des Tors von Agu später noch, aber die haben wahnsinnig viel Druck gemacht, haben auch die Räume gesucht, haben versucht, das Spiel so ein bisschen in die Breite zu ziehen, womit Kiel gerade am Anfang auch nicht klar kam. Und also für mich der beste Spieler war wirklich Duxch, den ich überall gesehen habe, der sich auch öfter mal hat fallen lassen, der auch mal irgendwie rechts auf dem Flügel unterwegs war und von da eine Flanke reingeschlagen hat. Dafür, dass der jetzt länger nicht in der Startelf stand, muss ich sagen, fand ich das total krass. Also wie der abgeliefert hat, abseits jetzt vom Traumtor, worüber wir vielleicht gleich noch mal reden können, wie er den reingemacht hat. Aber Duxch war wahnsinnig präsent, auch als Wandspieler. Das, glaube, so einer hätte Kiel gut getan, wenn Skripski könnte es theoretisch, hat es aber halt nicht auf die Reihe gebracht.
Gut, und der Freistoß war wirklich ganz fantastisch. Hast du gesehen, war er auch noch an der Unterkante der Latte oder war er nur im Innenpfosten?
Ich hab's mir mehrfach angeguckt. Ich würde sagen, er war es noch, aber war schwer zu sagen.
Aber war wirklich ein sehr, sehr schöner Treffer. War krass. Ich würde noch Romano Schmid mit in die Verlosung werfen. Der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, weil also im Anlaufen war er gut, beziehungsweise im Stellen. Also hoch angelaufen sind sie selten, aber sie haben eben quasi zugestellt und das hat er gut gemacht. Und in der Phase, in der Kiel den Druck höher halten konnte auf Werder, und das war vor allem Anfang der zweiten Hälfte bis zum 0-2, finde ich, war es so eine kritische Phase, wo ja logischerweise ein 1-1 dann ja auch den ganzen Vibe des Spiels hätte kippen können. Da war es oft, also wenn sie sich rausgespielt haben durch das Pressing, dann war immer Schmid involviert. In der 47., 48. holt er quasi alleine damit eine Riesenchance für Stay raus. Da ist nur der allerletzte Pass einen halben Meter zu tief und deswegen kann dann Däne, der ja auch interessanterweise im Tor stand bei Kiel, konnte den Ball noch abfangen deswegen. Aber Romano Schmid, der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen und war, glaube ich, auch einer der Gründe, warum es Kiel dann letztlich doch irgendwie nicht geschafft hat, da einen Fuß in die Tür zu kriegen.
Ja, stimme ich dir zu. Schmid war auch wahnsinnig stark unterwegs.
Und was ich viel gelesen habe, Würdest du auch die These vertreten, dass man an diesem Spiel den Wert von Marco Friedl erkannt hat, der ja wieder zurück war in der Abwehrkette?
Ich glaube schon, dass er wahnsinnig wertvoll sein kann. Es gab ja auch schon andere Zeiten, wenn man ehrlich ist. Ich finde, er hat, ne, für den Spielaufbau ist er wahnsinnig wichtig und für die hohen Bälle ist er auch wahnsinnig wichtig gewesen. Ich finde, man hat schon gemerkt, dass von hinten heraus einfach ein bisschen mehr Entlastung kam und der Spielaufbau schon von da aus lief. Das hat man, finde ich, im ganzen Spiel gemerkt, was halt dann auch die Sechser ein bisschen entlastet hat bei Werder. Also das würde ich schon sagen, man hat auf jeden Fall gemerkt, dass er wieder da ist.
Ja, also würde ich auch zustimmen. Manche Stimme war mir ein bisschen zu euphorisch, muss ich sagen. Aber insgesamt muss man vor allem festhalten, das Zentrum des Feldes, das war eigentlich über alle Mannschaftsteile hinweg in Bremer Hand, also du hast eben Friedl, Stark und Piep haben auch kein schlechtes Spiel gemacht. Auf jeden Fall Stay, Linnen und Schmid, die fand ich alle drei fantastisch und du hast ja Duxch noch mit reingebracht. Also da war insgesamt dann Werder deutlich überlegen, dementsprechend auch ein nachvollziehbarer Sieg, vor allem wenn du defensiv keinen einzigen Schuss aufs Tor zulässt, du hast es ja auch schon angesprochen. Und damit ist Werder Bremen total in der Spur, 36 Punkte, man hat die langweilige Saison, nach der man sich immer sehnt, jetzt geht's wirklich um gar nichts mehr, also 14 Punkte nach unten, natürlich, also 6 Punkte nach oben, nicht böse werden, liebe Werder-Fans, natürlich, ihr könnt noch in den Europapokal kommen, aber zeigt's mir erstmal, das will ich sehen, es geht jetzt weiter, nämlich zu Hause gegen Eintracht Frankfurt, dann beim VfB Stuttgart. Also wenn Europapokal, dann muss auch gegen diese Gegner was runterfallen. Und für Kiel sieht die Situation natürlich anders aus. Durch das Ergebnis von Heidenheim, über das wir noch später sprechen werden, sind es jetzt schon 5 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Kiel wird jetzt dann in Mainz spielen, bevor man ein ganz wichtiges Heimspiel hat, nämlich gegen St. Pauli. St. Pauli ist jetzt schon 8 Punkte weg. Also für Kiel kommen wir in diese Saisonphase hinein, wo es dann irgendwann unvermeidbar erscheint und vermutlich dann auch unvermeidbar ist. Aber noch können sie uns vom Gegenteil überzeugen. Das ist auch möglich beim VfL Bochum. Der durfte diesen Spieltag eröffnen in Leverkusen am Freitagabend. Und obwohl dieses Spiel am Ende mit einem 3:1 relativ deutlich für Leverkusen ausgeht, hat sich's im Verlauf der Partie anders angefühlt. Und da haben ganz, ganz verschiedene Aspekte, glaube ich, eine Rolle gespielt. Aber kurz zum Spielfilm. Also Bochum startet mit einer Fünferkette. Frimpong hat eine gute Chance. Nach 9 Minuten verweigert Jablonski dem Bochumann einen Strafstoß. Er sagt, im Nachhinein heißt es, dass er den Spielern gesagt habe, dass Boniface nicht durchgezogen hätte, als er Paslak gefoult hat. Warum das jetzt den Strafstoß verhindert, weiß ich persönlich ehrlicherweise nicht. Es fällt dann in der 20. Minute dann aber das Tor für Leverkusen. Garcia nimmt einen strammen Pass von Palacios im Strafraum super mit und zimmert ihn zum 1:0 im Tor. Sehr, sehr schöne Technik. Bochum hatte ihm da zentral vor dem Strafraum relativ viel Platz gelassen. Das war einer der seltenen Momente, in denen das der Fall war. Aber Bochum reagiert auf diesen Rückstand mit einer Druckphase und dann fällt auch 6 Minuten später der Ausgleich. Nach einem verunglückten Rückpass von Xhaka kann Masuras mit links schießen. Radetzky pariert zwar noch, aber so, dass der Ball zu Paslak kommt und der trifft mit einem wunderbaren Distanzschuss zum 1:1. In der zweiten Hälfte muss Timo Horn gegen Patrick Schick klären. Bero schließt einen Konter zu saftlos ab und das ist wahrscheinlich vor allem die Chance, der dann viele Bochumerinnen und Bochumer hinterher trauern. Denn danach fällt dann das 2:1. Ein harter Freistoß für Handspiel von Wittek führt zu einer Flanke auf Hinkapier, der komplett frei am zweiten Pfosten nach innen legen kann, wo Boniface nur noch einschieben muss. Die Geschichte zu diesem Freistoß ist aber, dass Jonathan Tah Philipp Hofmann leicht zieht und blockt und Jonathan Tah kam aus dem Abseits. Der Treffer hätte also, wenn man sagt, dass er aktiv eingreift, nicht zählen dürfen. Tut er nach Überprüfung der Bilder. Es ist auch so, dass er ihn nicht hart behindert, aber, also zumindest Jonathan Tah sagt nach dem Spiel, ich wollte den Block nicht so setzen, aber es war halt dann genau das, was es gebraucht hat, dass er nicht zu Hinkapier kommt, um diesen Querpass zu verhindern. Also ärgerlich aus Bochumer Sicht. In der 80. Minute fällt dann auch vermeintlich das 3:1, das zählt aber wegen Abseits nicht. Das war aber auch ganz, ganz knapp. Das war von Frimpong, der auf Boniface passt. Und in der 87. Minute dann allerdings ist das 3:1 nicht mehr zu verhindern. Jablonski lässt wieder einen harten Zweikampf laufen. Das entspricht allerdings durchaus seiner Linie. Und so kann Leverkusen kontern gegen die hochpressenden Bochumer. Boniface trifft gegen Bero den Ball nicht, aber passt somit dann indirekt zu Palacios, der auf Adli, der diagonal tief geht und dann das 3:1 erzielt. Xhaka trifft dann später noch mit einem Schuss beide Innenpfosten, auch was man eher auf der Konsole mal sieht. Und dann ist aber wirklich Schluss. Und wir haben eben, Miri, eigentlich das erwartete Ergebnis, aber mit einem unerwarteten zustande kommen. Wie enttäuscht, frustriert muss Bochum deiner Meinung nach sein, dass man es hier nicht geschafft hat, zumindest mit einem zweiten Treffer dieses Spiel eventuell anders gestalten zu können?
Ja, schon ziemlich. Es war schon maximal unglücklich für Bochum, muss man sagen. Also ich habe das Spiel auch im Real Life gesehen, hatte vorher nur das Ergebnis gelesen und dachte schon, ah, okay, war bestimmt irgendwie ein sehr deutlicher Auftritt von Leverkusen. Mhm. Und war dann überrascht, als ich das Spiel gesehen habe. Und anders als Max vorhin gesagt hat, er lobt ja immer ganz gern oder ist immer für Loben, bin ich ja manchmal ganz gern ein bisschen kritisch, aber muss diesmal sagen, würde ich gern mit Bochum anfangen, weil die haben echt ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Mhm. Sie haben die ganze Zeit versucht, die Mitte eng zu machen und damit verhindert, dass Leverkusen eigentlich durch die Mitte schnell nach vorne kommt. Und wenn Leverkusen mal irgendwie auf eine Seite durchgespielt hat, haben sie extrem gut auch da rausgeschoben und es eng gemacht. Also ich glaube, Leverkusen kam in der ersten Halbzeit eigentlich nicht ein einziges Mal irgendwie auf die Grundlinie, um dann ordentlichen Ball nach innen zu bringen. Das muss man Bochum echt lassen. Aber nicht nur gegen den Ball, sondern auch mit dem Ball. Sie haben richtig versucht, Fußball zu spielen und haben es auch teilweise hinbekommen. Also ich meine, wir brauchen nicht drüber reden, dass Leverkusen mehr Ballbesitz hatte und vielleicht ein bisschen mehr Spielkontrolle. Aber wenn Bochum den Ball hatte, ging es nicht nur, wir suchen, also klar waren auch die langen Bälle auf Hofmann dabei, der die festmachen sollte, aber es war nicht nur dieses, wir schlagen den Ball hinten raus, sondern echt mit Flachpassspiel und es sah richtig nach Fußball aus. Also ich war echt überrascht, was für ein gutes Spiel Bochum da gemacht hat. Und gerade mit den Entstehungen der beiden, also der Treffer 2 und 3 von Leverkusen, du hast es angesprochen, mit dem Freistoß, ich finde den maximal unglücklich. Also aus einem halben Meter gegen die runterhängende Hand. Mhm. Boah, da sind wir wieder bei dem Punkt, wann ist es Handspiel, wann nicht. Ich finde ihn echt hart, das als Freistoß zu geben. Und dann beim dritten Tor ist es für mich auch eher ein Foul an Bero als kein Foul bei der Balleroberung. Deswegen ist es schon echt maximal unglücklich für Bochum, dass sie da mit so einem dann doch am Ende deutlichen 3-1 rausgehen. Hm.
Also Dieter Hecking hat nach dem Spiel gesagt, er sagt jetzt dazu mal lieber gar nichts und hat dann doch einiges gesagt. Das ist ja oft dann so. Aber ich fand das ganz fair von ihm eigentlich, denn er hat auch darauf hingewiesen, dass es auch mindestens eine Szene gab, über die sich Leverkusen sehr hätte aufregen können, nämlich dieser zurückgepfiffene Konter, wo Frimpong den Ball erobert. Das war sehr wahrscheinlich kein Foul und der wäre dann alleine wahrscheinlich auf Timo Horn zugelaufen. Ich finde allerdings auch, dass es zwei klare Fehlentscheidungen sind. Also es ist ein Eingreifen bei Tah. Er sagt es dann ja direkt nach dem Spiel auch, ich wollte den Block nicht so setzen, aber letztlich war es dafür verantwortlich, dass er nicht hinkommt, dann ist es halt abseits. Und das Zweite ist, ich habe keine Kameraeinstellung gesehen, in der Boniface irgendwie den Ball gespielt hätte da in der 9. Minute. Und dann ist es zwar dumm und kein schlimmes Foul, aber es ist halt ein Foul und dann ist es ein Strafstoß. Also das, glaube ich, ist schwierig für Bochumer zu verkraften. Auf der anderen Seite, was mich echt gewundert hat, war, beziehungsweise gewundert nicht mehr, weil wir haben es jetzt quasi so schrittweise gesehen, aber das war in diesem Spiel nochmal besonders deutlich, wie gut Bochum inzwischen ist, sich flach rauszuspielen und offensichtlich ja auch gegen die besten Gegner, denn auch gegen Leverkusen hat es geklappt. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend und da hat dann auch die Fünferkette, finde ich, gut funktioniert. Sie haben Holtmann, glaube ich, nicht ganz so oft in die offensiven Aktionen bekommen, wie sie vielleicht gehofft haben. Also sicherlich war ein Ziel, hin und wieder Frimpong auch mal tief zu binden oder in seinen Rücken zu kommen mit der Geschwindigkeit von Holtmann. Gab es jetzt gar nicht so häufig, aber Holtmann war schon oft daran beteiligt, irgendwie sich aus dem Pressing rauszuspielen. Also oft hat er den Ball dann irgendwie zu Sissoko gebracht oder auch gleich auf Masuras vorne in den Halbraum und das haben sie wirklich gut gemacht. Und also wir werden jetzt gleich noch über andere Teams sprechen, die viel weniger Spielkultur gezeigt haben als der VfL Bochum. Ich finde es total erstaunlich, welche Entwicklung die gemacht haben.
Ja, absolut. Also ich war echt, kann es ja schon mal ein bisschen vorwegnehmen, ich habe ja auch das Bayern-Spiel gegen Pauli gemacht und ich war echt überrascht, auch Pauli, also dass die Mannschaften, die da hinten stehen, trotzdem, dass die so Fußball spielen. Also ich finde, da gab es schon Jahre, wo man das in der Bundesliga bei den Mannschaften im Tabellenkeller nicht gesehen hat, dass die versucht haben, Fußball zu spielen, sondern eigentlich nur mit langen Bällen operiert haben. Deswegen finde ich, also Bochum war echt richtig gut anzugucken. Und ich glaube, wenn die jetzt den Rest der Saison so weiterspielen, würden sich einige freuen oder würden ihnen auch einige gönnen, wenn sie da in der Liga bleiben, auf jeden Fall.
Ja, also jetzt sind es natürlich wieder 2 Punkte Rückstand auf Heidenheim und man ist auf Rang 17 abgerutscht, aber die Möglichkeit ist da und das ist auch so interessant. Also Bochum zeigt es auch, glaube ich, so vielleicht auch so Formaten wie dem Rasenfunk, wo wir immer dem modernen, statistisch und analytisch geprägten Fußball frönen und immer quasi lieber den nächsten Julian Nagelsmann entdecken wollen, als eben Dieter Hecking, der Erfolg hat. Und jetzt macht Bochum hier full on 2018er Bundesliga nochmal zurück. Hecking als Trainer, Timo Horn im Tor und jetzt Dirk Duffner als Sportdirektor. Also ich musste total lachen, als ich es heute gelesen habe, dass der neue Sportdirektor wird. Bin gespannt, wo es für den VfL hingeht. Was ist denn dann zu Leverkusen zu sagen? Denn man kann natürlich auch von einem sehr souveränen Sieg sprechen. Xhaka hat ja noch zum Beispiel eben diesen Innenpfostenschuss und wir haben eben diese abgepfiffene Chance von Frimpong. Und es ist jetzt auch nicht so wahnsinnig provokativ zu behaupten, selbst wenn Bochum die ein oder andere Schiedsrichterentscheidung zu seinen Gunsten bekommen hätte, hätte das Leverkusen vielleicht dennoch gewonnen. Und trotzdem war da schon auch ganz schön viel Sand im Getriebe und auch Dinge, die nicht so viel Sinn ergeben haben. Also Tasch spielt mal so einen völlig wilden Rückpass zum Beispiel. Mykiele hat sich auch manchmal erwischen lassen. Xhaka hat diesen Fehlpass, hat natürlich auch ganz viele tolle Aktionen. Aber wie kritisch wärst du denn dann mit Leverkusen, bei denen ja zum Beispiel auch die südamerikanischen Spieler erst wenige Stunden, also so rund 24 Stunden vor Anpfiff erst zurückgekehrt sind von der Länderspielpause?
Also ich finde, teilweise hat man schon gesehen, was da natürlich für eine Mannschaft auf dem Platz steht. Sie haben es aber definitiv nicht über die 90 Minuten auf den Platz gebracht. Also es war jetzt nicht, dass sie das Spiel komplett unter Kontrolle hatten. Wäre ja auch schwierig sonst, wenn Bochum so ein gutes Spiel gemacht hat. Aber wenn man sie mit letzter Saison zum Beispiel vergleichen will, zumindest jetzt mal in dem Spiel deutlich fand, ich fand die Abstände nicht mehr so eng bei ihnen, wie sie es sonst teilweise gemacht haben. Also sonst hatten sie ja auch nie lange Passwege und es waren selten irgendwie mal Pässe über 20, 30 Meter, sondern eigentlich immer dieses wirkliche Klein-Klein und immer im Dreieck und hatten immer 2 Anspielstationen innerhalb von 10 Metern oder so. Das fand ich jetzt diesmal gar nicht so. Also ich finde, sie hatten relativ weite Wege. Mag vielleicht auch ein bisschen daran gelegen haben, dass sie natürlich die Breite nutzen mussten, weil Bochum es in der Mitte so eng gemacht hat, mussten sie es vielleicht auch dann ein bisschen weiter in die Breite ziehen. Aber auch da haben sie dann zu langsam verlagert, um dann wirklich mal auf einer Seite, wenn Bochum so eng gestanden hat, mal wirklich die Breite dann auch den Platz, der da ja war, zu nutzen, sodass Bochum dann wieder rausschieben konnte. Also es war dann alles in allem vielleicht nicht zielstrebig, nicht schnell genug von Leverkusen. Aber man sieht natürlich, dass sie eine Mannschaft sind, die über den Ballbesitz kommt und die immer versucht, einfach mal ein bisschen den Ball laufen zu lassen und den Gegner auseinanderzuspielen, anstatt immer schnell in die Spitze. Mhm.
Ja, also vor allem das mit den Abständen ist mir auch aufgefallen. Und ja, bei den Verlagerungen, da war meine erste Analyse so während des Spiels, dachte ich mir, na, das nimmt ihn Bochum sehr gut weg, weil man auch eigentlich Frimpong zum Beispiel nie freigelassen hat und auch Grimaldo nicht. Bei Grimaldo gibt es das alte Thema dieser Saison, dass er tendenziell manchmal ein bisschen zu früh nach innen zieht, also nicht lang genug die Breite hält, dass man überhaupt diese Option hätte, jetzt nochmal zu verlagern oder von seinem Flügel auf den anderen Flügel zu verlagern. Aber insgesamt hat natürlich Leverkusen trotzdem eine hohe Qualität und es gibt halt immer wieder andere Spieler, die dann eine gute Partie machen und dann auch wesentlich helfen, das Ruder rumzureißen. Also in dem Spiel fand ich zum Beispiel Palacios, immer wenn er sich in die Offensive eingeschaltet hat, sehr gefährlich. Am Ende hat er dann auch 2 Assists und war da aber auch kaum für Bochum in den Griff zu kriegen. Also Bochum hat wirklich, wir haben es ja gesagt, ein gutes Spiel gemacht, aber mit Palacios hatten sie eigentlich in jeder Phase ihre Probleme. Und dann, wenn du einen Doppelsturm aus Boniface und Schick hast und die harmonieren ja noch nicht mal so wirklich gut miteinander. Also Boniface, irgendwann war er nur noch auf dem Flügel, weil er im Zentrum hat sich aufgerieben gegen Oermann und Ordetz und hatte dann, glaube ich, wollte mehr Ballkontakte haben und dann war er die ganze Zeit draußen auf dem Flügel. Schick ist immer schön brav in der Mitte geblieben. Aber das ist halt auch eine Qualität, wenn die sich einspielen würden, dann könnten die zusammen auch, also im Grunde eigentlich alle Bundesligisten vor große Probleme stellen. Und ich glaube, das ist das, was man immer sieht bei Leverkusen.
Wobei ich das Gefühl hatte, dass Boniface das von Anfang an gemacht hat, dass er da auf den Flügel ausgewichen ist und dass das nicht so seine Entscheidung war mit, ich will mir da mehr Bälle holen, sondern dass das der Plan war.
Ja, und also, deswegen hatte auch Grimaldo eingerückt, das würde natürlich Sinn ergeben.
Weil ich hatte das Gefühl, dass ich habe jetzt nicht alle Leverkusen-Spiele gesehen, aber Boniface und Schick starten selten zusammen, oder?
Ja, ja, genau.
Meistens das war nur einer quasi, von beiden. Ja, 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 genau. Deswegen hatte ich mich noch gewundert, als ich gesehen habe, dass beide spielen. Und dann habe ich aber gesehen, dass Boniface eigentlich fast immer bis ganz links rausgerückt ist und Schick eigentlich doch wirklich der einzige Stoßstürmer vorne drin war. Also da hatten sie, ich kann nicht ganz sagen, was sie da gesehen hatten, ob sie da irgendwie, also sie wollten die Seite wahrscheinlich irgendwie überladen, ob sie da irgendwie die schwächere Seite von Bochum dann ausgemacht haben. Hat jetzt nicht so hundertprozentig funktioniert, weil so schwach war die Seite von Bochum nicht. Aber ich hatte das Gefühl, dass das schon der Plan war, dass Boniface da sich eher auf die linke Seite rausschiebt.
Ja, ist ein guter Punkt. Müsste man eigentlich nochmal gucken. Also was halt Leverkusen ja immer macht, ist eben genau das mit den Seiten überladen. Und da schicken sie ja in der Regel immer 4 Spieler raus und manchmal kommt noch ein 5. mit dazu. Und das ist halt dann quasi immer der Außenverteidiger, also der Schienenspieler, dann eben entweder Florian Wirtz oder jetzt in dem Fall halt dann Schick oder Boniface. Schick war ja dann auch eher auf der rechten Seite mit Frimpong in der durchschnittlichen Position. Und dann schiebt eben einer von den 8ern, 10ern noch mit raus und sie kriegen ja oft ihre Innenverteidiger sogar mit in solche Situationen mit rein. Also das kann natürlich auch wirklich gut sein, dass das von Anfang an der Plan war. Das Interessante ist, obwohl eben dann einiges echt funktioniert hat bei Leverkusen, war es trotzdem ein engeres Spiel, als man es erwarten hätte können. Und natürlich hat man den Druck auf Bayern hochhalten können. Und ich meine, wir werden ja auch noch über Bayern sprechen. Die haben ihre eigenen Probleme, nicht zuletzt durch Verletzte. Aber ja, ich fand es interessant. Ich bin sehr gespannt, ob Leverkusen wirklich den Lauf startet, den jetzt alle ihnen so unterstellen. Einfach weil wir in der letzten Saison gesehen haben, dass sie, wenn sie einmal ins Laufen kommen, eigentlich kaum noch aufzuhalten sind. So ganz sicher bin ich mir da immer noch nicht. Ich bin jetzt schon mal gespannt auf das DFB-Pokalspiel auf der Alm in Bielefeld und dann aber auswärts in Heidenheim. Und das könnte echt sowas werden. Also klar, normalerweise gewinnt das Leverkusen und muss man eigentlich erwarten. Aber ja, ich bin einfach gespannt, was sich da Frank Schmidt überlegt und ob die es vielleicht schaffen, Leverkusen so ein bisschen tot zu laufen, weil Bochum war schon sehr, sehr nah dran. Bochum wird jetzt dann als nächstes zu Hause gegen den VfB Stuttgart und dann zu Hause gegen den FC Augsburg spielen. Sicherlich nicht so schlecht, dass man jetzt, wo man 2 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz hat, erstmal 2 Heimspiele hat. Und mit einem Heimspiel machen wir auch weiter. In Wolfsburg beim VfL gegen Heidenheim, beziehungsweise bei der Kulisse, also ja, es ist ein alter Gag, aber es ist halt wirklich krass, wenn ihr euch anguckt, wie viele freie Plätze da waren. 21.000 Zuschauer waren da und man hat dem Spiel auch angemerkt, dass Energie, die vielleicht dann auch manchmal von den Rängen gefehlt hat, in diesem Spiel ein Thema war, womit ich aber jetzt nicht den Zuschauerinnen und Zuschauern die Schuld geben will, für das, Zitat, wohl schlechteste Spiel, das wir in dieser Saison gemacht haben, hat Ralf Hasenhüttl nach diesem Spiel gesagt. Er hat gesagt, Entschuldigung, das schlechteste Heimspiel, aber so arg viel besser macht es die Aussage ehrlicherweise auch nicht. Warum war er so unzufrieden? Das hat wesentlich mit der 14. Minute zu tun, in der geht Pieringer im Strafraum an Mähle vorbei und wird von ihm am Fuß getroffen und es gibt völlig zu Recht von Bastian Dankert dafür einen Strafstoß und den verwandelt Marvin Pieringer auch, der vorher wegen eines Kopftreffers länger behandelt worden war. Deswegen gab es auch eine sehr, sehr lange Nachspielzeit. Aber trotz 7 Minuten Nachspielzeit endet die erste Hälfte mit 2 Schüssen für Heidenheim und 3 für Wolfsburg. Also an alle Hörerinnen und Hörer, die dieses Spiel nicht gesehen habt, ihr habt einen Banger verpasst. Die erste Hälfte hat einen wirklich umgehauen. Erwähnenswert ist allerdings noch, dass Koliarakis nach 26 Minuten verletzt runter musste. Für ihn kam Wavro, der schon vorher mit Muskelproblemen zu kämpfen hatte und dann doch spielen musste. So, zweite Hälfte. Müller parierte einmal gegen Metscher zur Ecke. Dorsch schlenzt knapp am Tor vorbei. Kevin Behrens wird eingewechselt und trägt dabei die Regenbogenfarben, die er ja so schlimm findet. Das war vielleicht so mit eins der Highlights dieser Spiele, wenn du mich fragst. Metscher köpft am Tor vorbei. Tsivtsivadze trifft nur das Außennetz. Grabara pariert nochmal klasse gegen Pieringer zur Ecke. Und in der 97. Minute, denn auch in der zweiten Hälfte gab es eine lange Nachspielzeit, kommen Wind und Gerhard nochmal zum Schuss, aber beide werden geblockt. Und das, Max, ist ja fast so ein bisschen sinnbildlich für dieses Spiel gewesen. Also ja, klar, Wolfsburg hätte irgendwie hier zu einem 1:1 kommen können und dann hätten wahrscheinlich wir beide auch gesagt, war schon in Ordnung, weil sie waren jetzt auch nicht bodenlos schlecht. Aber die Art und Weise, wie sich da Heidenheim nochmal reingeschmissen hat in der 97. Minute, das war so, wie Heidenheim sich über das ganze Spiel über reingeschmissen hat. War das der Hauptunterschied oder welche Unterschiede zwischen beiden Teams hättest du sonst noch so gesehen?
Ich glaube, genau das war's. Also Heidenheim hat für mich jetzt wirklich Abstiegskampf verstanden. Und das ist genau das. Die haben sich reingeworfen, glaube ich, in jede Aktion, die noch ging. Am Ende sind sie 2 Kilometer mehr gelaufen als Wolfsburg. Ich finde, das hat man auch gesehen. Und man muss natürlich sagen, es spielt ihnen der Elfmeter in der 16. natürlich ein bisschen in die Karten. Also danach hat man schon gemerkt, ne, die haben ihre letzte Linie ein bisschen weiter zurückgezogen, haben fast Manndeckung verteidigt, hatte ich das Gefühl teilweise. Also da kamen die Wolfsburg-Stürmer nicht mehr durch. Wo ich mich auch ehrlich gesagt über die Ausstellung ein bisschen gewundert habe von Hasenhüttl, der gesagt hat, ja, sie haben das schlechteste Heimspiel gemacht, kann ich zustimmen. Hab mich aber auch gewundert, warum man mit drei Stürmern spielt, von denen keiner eigentlich überragende Durchsetzungsqualitäten hat, um es mal so defensiv zu formulieren. Das hat mich schon gewundert.
Zumindest nicht gegen den tiefstehenden Gegner.
Genau.
Also es waren Tomas, Wimmer und Olsen.
Genau.
Gut, über Olsen kann ich persönlich jetzt noch nicht so viel sagen, nicht so oft gesehen. Bei einem Konteransatz, und Amura konnte ja nicht spielen, deswegen war er nicht aufgestellt, genau, hätte es funktionieren können. Aber wenn die hinten drin stehen und Wimmer da die ganze Zeit in so eine Wand reinläuft.
Das hat mich gewundert. Also er hat es zur Pause ja dann auch korrigiert und Wind kam. Ich hätte Wind ehrlich gesagt von Anfang an da gesehen. Hat mich überrascht, weil du hast gemerkt, nach vorne war keine Durchsetzungsfähigkeit da. Und nachdem Heidenheim dann 1-0 führte, haben die sich ja natürlich gedacht, okay, wir gucken jetzt erstmal ein bisschen weiter nach hinten und gucken erstmal, dass Wolfsburg hier nichts mehr hinkriegt. Das hat erstaunlich gut funktioniert, auch über das gesamte Spiel. Bis zum Ende muss ich sagen, also ja, natürlich hatte Wolfsburg mehr Ballbesitz, aber gefährlicher fand ich absurderweise eigentlich immer Heidenheim. Also Zivci Vaza hat in der 56. und in der 63. nochmal zwei Chancen. Die hätten das Spiel da schon zumachen können eigentlich mit 2-0. Ich glaube, dann hätte Wolfsburg auch nichts mehr gebracht. Also fand ich schon interessant. Fand ich gut von Heidenheim auch einfach, die den Kampf angenommen haben.
Aber wirklich, also Frank Schmidt hat danach wieder mal sehr offen geredet. Pressekonferenzen mit ihm einfach lohnen sich meistens. Er hat unter anderem gesagt, nach dem Gladbach-Spiel, wo man ja im Grunde chancenlos 0-3 verloren hat, zu Hause auch noch, da hätte man so eine Art Reset durchgeführt und seitdem sei es besser. Im Gladbach-Spiel hat ja auch die Ursprungsausstellung überhaupt nicht funktioniert. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob die Vierer- oder die Fünferkette da nicht funktioniert hat. Müsste ich nochmal in meine Notizen gucken. Auf jeden Fall musste er umstellen in dem Spiel und das war tatsächlich schlecht. Und seitdem läuft es aber besser und das kannst du dann an einzelnen Spielern ablesen. Also Zivci Vaza, glaube ich, macht jetzt genau das, weshalb man ihn geholt hat. Also A, er kann Bälle festmachen, B, er kann Chancen zu einem Abschluss bringen und das ist im besten Fall auch sehr torgefährlich. Und aber C vor allem, der rennt halt ohne Ende, der nervt die Gegenspieler, der ist unangenehm, ist unbequem und zusammen mit Marvin Pieringer hatte er in dem Spiel noch jemand neben sich, der das auch über das ganze Spiel über gemacht hat. Also genau das, was du, glaube ich, als Heidenheim auch brauchst. Also Heidenheim hat sich so ein bisschen selbst gefunden und jetzt ist so ein bisschen die Frage, ob das noch rechtzeitig war. Also punktetechnisch ist man jetzt wieder Relegationsplatz, es ist noch ein weiteres Stück zu gehen. Zur direkten Rettung wären es 3 Punkte, die man noch aufholen muss und aber von hinten schieben ja die anderen. Also gerade den VfL haben wir ja gerade sehr gelobt, den VfL Bochum. Aber das ist schon interessant, wie es Heidenheim zumindest in dem Spiel geschafft hat, so, ich würde auch sagen, gefährlicher zu sein und ja auch defensiv so gut zu stehen. Also Wolfsburg schießt zwar 11 Mal, aber 2 Mal davon nur aufs Tor tatsächlich, so dass Kevin Müller eingreifen muss. Einmal tatsächlich auch mit einer guten Parade, die notwendig war. Aber defensiv ja auch, also was Patrick Mainka an klärenden Aktionen hatte, ich glaube, ich habe es mir aufgeschrieben, weil es dann auch so viele waren. Nee, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber es war eine zweistellige Zahl.
Es waren viele.
Ja, genau. Es war quasi so, dass ich mir während des Spiels gedacht habe, okay, ich muss dann die klärenden Aktionen von Patrick Mainka nachgucken. Und offenbar habe ich es dann vergessen, weil ich die Pressekonferenz nachgeguckt habe. Aber das war wirklich, ja, war ein sehr, sehr gutes Spiel dann von Heidenheim. Was ist so dein Gefühl, wo stehen die denn jetzt im Abstiegskampf, wenn wir es jetzt mal vergleichen? Wir haben jetzt über Kiel und Bochum schon gesprochen und du hast ja Kiel auch beobachtet und wir werden ja gleich noch über St. Pauli sprechen.
Also ich glaube, der Vorteil von Heidenheim ist, dass ich das Gefühl habe, die haben sich gefunden, die haben auch wieder das gefunden, was sie spielen können. Zivci Vaza kommt ja langsam auch an. Sie haben halt genau wie du gesagt, das ist ein bisschen das Problem, in Anführungsstrichen, dass Bochum mit Dieter Hecking jetzt einfach auch so den roten Faden wiedergefunden hat. Ne? Ich glaube, besser als Kiel sind sie alle mal. Ich glaube aber schon, dass sie bis zum Ende kämpfen müssen, ob sie wirklich den Relegationsplatz schaffen oder ob es dann am Ende Platz 17 wird. Wenn man jetzt guckt, die Spiele, die noch kommen, traue ich ihnen zu. Mhm. Aber ist halt die Frage, ob sie das durchhalten, zumal das Spiel halt wahnsinnig laufintensiv ist. Ich weiß nicht, ob sie das gegen jeden Gegner so durchhalten können wie jetzt gegen Wolfsburg. Mhm.
Ja, es ist. Also der kurzfristige Spielplan, der ist schon brutal. Leverkusen zu Hause, Eintracht Frankfurt auswärts, ja. Bayern zu Hause, VfB Stuttgart auswärts. Also schön mal oberes Tabellensegment und den VfB. Sorry.
Danke.
Ja. Nee, aber das, also das ist andererseits, wenn man es jemandem zutraut, dann Heidenheim. Und weil man ja auch in dem Spiel auch gesehen hat, also ich hatte mir irgendwann notiert, dass die Entlastung fehlt, weil das war auch so. Heidenheim stand irgendwann unheimlich tief und sie hatten gar nicht mehr die Chance auf Torchancen, weil sie aus dieser tiefen Positionierung nicht rausgekommen sind. Und dann hatte ich mir diese Notiz gemacht und habe dann aber nochmal drüber nachgedacht und dachte mir so, ja gut, aber sie fühlen sich offenbar auch sehr, sehr wohl damit. Es hätte zwar noch das 1-1 irgendwie fallen können, dann hätte man es deutlicher kritisieren können, aber wenn du so stabil im Verteidigen bist, deine Kopfballduelle so für dich entscheiden kannst, wenig zulässt, dann ist es vielleicht auch nicht ganz so schlimm, so tief zu stehen und keine Entlastung zu haben.
Und das war auf jeden Fall, also das war das Gefühl, was ich auch hatte. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass sie sich unsicher fühlen. Also sie hatten ein wahnsinnig gutes Passspiel. Sie Leben hinten raus, glaube ich. Ich wüsste nicht, dass der einen Fehlpass gespielt hätte in der zweiten Halbzeit. Also obwohl Wolfsburg ja dann zunehmend kam, gerade so ab der 60., 65., hatte man ehrlich gesagt nicht so wirklich das Gefühl, dass Heidenheim jetzt nervös wird, obwohl sie ja gerade im Abstiegskampf stecken. Und ich glaube, letzte 10 Minuten ab der 81. stand für mich so die neue Büffelherde bei Wolfsburg auf dem Platz mit Metscher und Behrens und Wind. Und die haben es trotzdem nicht geschafft, wirklich durchzukommen. Also da kann man nur sagen, Kompliment wirklich an Heidenheim und an die Abwehr, die das wahnsinnig abgeklärt gemacht haben.
Das stimmt. Aber auch, muss man auch sagen, also ich will jetzt Heidenheim nichts wegnehmen, aber die Eindimensionalität von Wolfsburg, die ist nicht mehr komplett überraschend, weil man hat schon oft genug gesehen. Ja. Aber auf der anderen Seite auch wirklich krass. Also kannst du mir zum Beispiel auch erklären, die Einbindung von Benze Dardai, was da zum Beispiel, also als er noch gespielt hat, was seine Rolle hätte sein sollen?
Ich habe es gar nicht verstanden. Also ich glaube, die Idee war vielleicht, letztes Wochenende hat seine Einwechslung gut funktioniert, lass es dieses Wochenende mal probieren. Aber ich finde, er hat seine Rolle im Mittelfeld überhaupt nicht gefunden. Ich wusste nicht, war er jetzt Achter, war er Zehner, sollte er den Ball nach vorne bringen? Manchmal war er dann ein bisschen weiter außen. Ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass er seine Rolle klar, entweder nicht klar definiert oder halt nicht klar verstanden hatte. Das war wahnsinnig schwierig. Also ich hatte auch nicht das Gefühl, dass er gegen die Abwehr einfach ankommt. Ich weiß nicht, ob er der richtige Spieler eben für genau so ein Spiel dann ist. Wenn du eine Fünferkette vor dir hast, die dann auch noch defensiv steht. Also manchmal hatte ich das Gefühl, er wusste selber nicht, wohin auf dem Platz.
Ja gut, stell ihn mehr ins Zentrum, würde ich sagen.
Ja.
Also Niklas Dorsch hat da auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, Schöppner auch nicht schlecht, aber Dorsch hat mir noch besser gefallen. Das wäre für Dardai schwer geworden, aber da hätte er mehr Makel verursachen können. Vor allem, weil du gesehen hast, also ich habe ja vorhin gesagt, Patrick Wimmer, der kam nicht ins Tempo, weil Heidenheim sehr tief stand. Was hat er dann in der zweiten Hälfte gemacht? Er hat sich immer weiter fallen lassen. Er hat eigentlich viel eher dann Zehner gespielt und hat es dann interessanterweise geschafft, von der Zehn aus Tempo zu generieren, mit Doppelpässen, mit Dribblings, die er von da angezogen hat. Und da hättest du schon Heidenheim, glaube ich, für größere Probleme stellen können, wenn du da eben mit Dardai oder mit einem anderen Spieler noch jemanden dazugestellt hättest. Wind als derjenige, der vielleicht dann zusammen mit Wimmer da so manche Kombinationen ja auch tatsächlich spielen wollte. Aber das war bei Wolfsburg einfach vom Spielerischen her wieder sehr wenig. Spätestens 30 Meter vorm Tor war klar, okay, jetzt passiert wieder nichts mehr. Bis dahin hat Heidenheim sie manchmal kommen lassen, aber dann haben sie die Tür zugemacht. Und das Spieltempo war vor allem auch richtig krass.
Genau, also ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass sie ab 20 Meter vor dem Tor noch einen Plan gehabt hätten. Also das klingt jetzt wahnsinnig hart, aber natürlich stand Heidenheim total tief. Aber du hast Spieler wie Thiago Tomasch und eigentlich auch Wimmer, die vielleicht falsch eingesetzt waren. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass sie noch einen offensiven Plan hatten, der da irgendwas reißt. Also das fand ich jetzt schon krass, wenn du bedenkst, welche Spieler die haben.
Ja, also würde ich dir zustimmen. Also Ralf Hasenhüttl hat nach dem Spiel noch gesagt, also er war sehr, sehr ehrlich. Das muss man ihm wirklich zugute halten. Und er hat unter anderem auch gesagt, wir waren sehr träge und sehr, sehr langsam im Kopf. Und das stimmt, es war irre langsam. Also ich habe dieses Spiel jetzt am Sonntag im Real Life geguckt und nebenher lief dann die Anfangsphase von Dortmund gegen Mainz und das hat mich völlig überfordert, weil das eine war quasi wie auf halber Geschwindigkeit und das andere war wie auf 1,5-facher Geschwindigkeit. Und dann habe ich das Wolfsburg-Spiel schnell in der Halbzeit noch fertig geguckt, so ganz entspannt nebenher laufen lassen. Das ging ja sehr, sehr gut. Ich finde aber, dass eben nicht nur das Tempo ein Problem war. Es war auf jeden Fall auch ein Problem. So hat Heidenheim ja auch dann gut immer schaffen können, dahin zu schieben, wo der Ball ist und alle Passoptionen so ein bisschen wegzunehmen. Aber eben auch genau das, was du sagst. Wege in den Strafraum, das Ganze, die ganze Saison über ist das schon ein Thema bei Wolfsburg. hin und wieder mal die Verlegenheitsflanke, hin und wieder auch schöne Aktionen aus der Zone zentral vor dem Strafraum, aber halt sehr, sehr selten. Und dann, ja, improvisieren sie alle so ein bisschen vor sich hin. Irgendwann schlägt Maxi Arnold nur noch Verlagerungen, weil er das Gefühl hat, weil der spürt quasi den Druck und weiß, okay, wir müssen aus dem Druck raus, und das kann er ja auch gut. Aber du weißt ja dann auch immer genau, wer die Verlagerung spielt, weil sie spielt halt fast nur Maxi Arnold. Also Heidenheim wusste auch immer, glaube ich, genau, was passiert. Also das ist wirklich krass. Und ich bin gespannt, ob sich da nochmal was verbessert, so langfristig bei Wolfsburg. Jetzt besser als in diesem Spiel wird man es auf jeden Fall hinkriegen, weil das war auch nicht so das Level, was Wolfsburg eigentlich erreichen kann, auch mit allen Defiziten, die man sonst hat in der Saison. Aber ob es da irgendwann nochmal eine Weiterentwicklung gibt, ich hab da wirklich inzwischen Zweifel, weil wenn du nach einer Länderspielpause so rauskommst.
Und was man, also ich finde, man hat total gesehen, was passiert, wenn du eben Wimmer und Arnold rausnimmst. Also ich habe es mir extra nochmal angeguckt, weil ich das Gefühl habe, sie haben nur Wimmer angelaufen am Anfang. Der meistgepresste Spieler auf dem Feld war Wimmer. Ich glaube, 24 oder 25 Mal haben sie allein nur auf Wimmer gepresst und auf Arnold auch wahnsinnig viel Druck gemacht. Und das hat genau dafür gesorgt, was du gesagt hast. Am Ende schlägt Arnold irgendwie nur noch lange Bälle oder versucht es irgendwie vertikal nach außen. Das funktioniert halt auch nicht. Da muss man auch sagen, hat Heidenheim es gut gemacht. Andererseits finde ich, kann nicht der einzige Plan von Wolfsburg sein mit dem Kader. Ich gebe Maxi Arnold mal den Ball und gucke, dass er ihn irgendwie nach vorne bringt. Ist ja jetzt schon die letzten Wochen ehrlich gesagt so gewesen, frage ich mich, soll das jetzt der Plan sein? Weil offensichtlich, wenn du Arnold unter Druck setzt, dann war es das gefühlt fürs Offensivspiel.
Ja, also wenn Amura natürlich spielt, dann kommt noch ein Element mit dazu, was schwieriger zu verteidigen ist für die Gegner. Aber es ist sehr, sehr dünn, was Wolfsburg da macht. Ich weiß nicht, wie sehr man sich unter diesen Vorzeichen freuen kann auf den nächsten Spieltag auswärts bei Union. Schauen wir mal.
Wird interessant.
Ja, aber manchmal wird man ja auch positiv überrascht von so Ansetzungen. Also es sind 4 Punkte Rückstand aktuell für Wolfsburg auf Rang 6 und den Europapokal. Das ist auch alles noch möglich, denn man spielt unter anderem nach diesem Union-Auswärtsspiel zu Hause gegen Leipzig. Und Leipzig ist ja eins der Teams, das gerade noch vor Wolfsburg liegt. Also es ist noch alles drin, aber ernüchternd war dieser Nachmittag definitiv, während er auf der anderen Seite Heidenheim Hoffnung gegeben hat. Rang 16 ist es jetzt, 22 Punkte, 3 Punkte Rückstand auf St. Pauli. Ja, man spielt jetzt zu Hause gegen Leverkusen und dann in Frankfurt. Ich habe ja gerade das Programm schon vorgelesen, aber unter anderem wird man noch zu Hause gegen Bochum spielen, zu Hause gegen Werder Bremen spielen. Die Saison wird noch eine sehr lange für Heidenheim, aber man hatte zum Beispiel auch jetzt wieder ein paar Verletzungsausfälle, die ich gar nicht thematisiert habe, weil es dann doch nicht so wichtig war. Und das ist dann schon mal ein gutes Zeichen und besser als vielleicht vieles, was man.
Und wir müssen noch Glückwünsche loswerden, ne? Das darfst du nicht vergessen.
An 700. Frank, Spiel?
Genau, Frank Schmidt. Gefühlt kann man ja alle 50 Spiele gratulieren, die er noch hat, aber 700. Pflichtspiel mit Heidenheim und 60. Spiel in der Bundesliga mit Heidenheim. Also 60 Spiele halten viele andere, bei welchem Verein auch immer, schon nicht durch. Finde ich schon, kann man schon nochmal Glückwunsch sagen.
Das stimmt, ja. Also 700 Spiele ist wirklich krass. Und eben, wie gesagt, auch die ganze Art und Weise, wie Heidenheim jetzt durch diese Krise durchgekommen ist. Und wie gesagt, also die sind ja noch nicht raus. Kann auch sein, dass die absteigen. Aber trotzdem glaube ich, dass man jetzt nicht versöhnlich damit umgehen können wird. Das ist ja eh was sehr Subjektives. Aber man wird sagen können, Heidenheim ist Heidenheim geblieben. In dieser Krise, im Guten wie im Schlechten, manchmal auch ein bisschen im Schlechten, fand ich. Teilweise war man ein bisschen zu stur bei manchen Entscheidungen, die man vielleicht früher hätte treffen können, hinsichtlich welche Spielidee wollen wir jetzt priorisieren in unserem Spiel. Aber insgesamt einfach sensationell gute Kommunikation. Und ich hatte das in der letzten Woche gar nicht gesagt, am 26. Spieltag, als man gegen Kiel gespielt hat, also vor der Länderspielpause, das war das erste Mal in der Bundesliga-Geschichte, dass Platz 17 gegen Platz 18 so spät gegeneinander gespielt hat und keiner der beiden Trainer entlassen, also quasi neu auf der Bank saß. Quasi noch die Trainer saßen, die am Anfang der Saison drin waren. Und das sagt ja auch schon sehr viel, sowohl über Kiel als auch über Heidenheim aus. Dann wollen wir mal blicken auf das nächste Team, was da unten steht, aber eben über dem Strich, und das ist der FC St. Pauli. Und der durfte in München antreten beim FC Bayern. Bayern startet gut mit einer Kopfballchance von Goretzka schon in der ersten Minute, aber dann kommt St. Pauli wirklich gut ins Spiel und kontrolliert sogar stückweise mit hohem Pressing den Ballbesitz der Bayern. Urbig muss zum Beispiel eine Flanke von Weishaupt über die Latte lenken. Guerrero holt sich gelb für ein taktisches Foul. Irvine köpft dann den fälligen Freistoß an die Latte. Also St. Pauli war wirklich nah dran. Und dann sah es aber so aus, als ob sich St. Pauli selbst ein Bein stellt und so alles dahin geht. In der 17. Minute verliert Van der Heijden bei einem kurz ausgeführten Abstoß gegen Musiala den Ball. Van der Heijden hält dann noch Musiala, der fällt auch, aber er kann den Ball noch zu Olise passen und der spielt direkt zu Harry Kane, der nur noch einschieben muss und so wird Florian Bartsch Stübner für die Vorteilsauslegung belohnt und Bayern führt mit 1:0. Danach ist Bayern auch viel besser im Spiel, hat noch einige Chancen, aber das nächste Tor erzielt nicht der FC Bayern, sondern St. Pauli. In der 27. Minute, also 10 Minuten nach dem 1:0, spielt sich St. Pauli eigentlich fast unbehelligt in den gegnerischen Strafraum. Guerrero rückt ein und dreht sich dann auch noch so von Saliakas weg, dass der flach nach innen flanken kann und dann ziehen sowohl Dyer als auch Kim zurück, beziehungsweise gehen nicht richtig zum Ball und so kommt dieser Pass gegen alle Wahrscheinlichkeit bei Elias Saad an und der trifft zum 1:1. Und jetzt hat Bayern durchaus einige Probleme. Es gibt zwar weiter gute Chancen, also Musiala lupft zum Beispiel nach einem Pass von Olise am Tor vorbei. Und das Gegenpressing von Bayern greift wieder besser gegen Ende der ersten Hälfte, aber es dauert noch ein bisschen, bis es zu den nächsten Toren kommt. In der 53. Minute ist es dann soweit. Olise kann auf Sané passen, der viel zu frei steht, sich den Ball mit der Brust vorlegt und zum 2:1 trifft. Vorher hatte Kane einen Ball auf Olise abgelegt und der direkt auf Sané gepasst. Und so war der so frei, dass er wirklich viel Zeit hatte für diesen Schuss. Zwigala muss dann verletzt raus auf St. Paulianer Seite. Für ihn kommt Metcalf und Smith rückt zurück in die Innenverteidigung. Liese trifft kurz danach nur das Außennetz. Vasil lenkt einen Schuss von Musiala noch sensationell an die Latte. Und dann fällt die vermeintliche Entscheidung. 71. Minute, Kane legt den Ball auf Olise und bekommt den Ball tief. Sané ist komplett frei durch und Kane legt im Grunde ohne zu gucken, er hatte schon vorher gecheckt, wo Sané steht, mit dem ersten Kontakt drüber und Sané schiebt 1:1. Es ist wieder das Problem von St. Pauli, dass beim Ballfahren viel zu weit weg vom Gegner ist und Nemeth hebt in der Szene das Abseits auf. Dann verletzt sich Ito, bricht sich erneut den Mittelfuß, wird länger ausfallen, deswegen muss dann auch Bayern, weil man schon die Wechsel ausgeschöpft hat, in Unterzahl dieses Spiel beenden ab der 89. Minute. Urbich pariert nochmal gegen Metcalf und in der 93. Minute fällt noch das 2:3. Ritzka kann mit Platz aus dem linken Halbraum heraus schießen, Urbich kommt nicht mehr an den Ball. Vorher hatte Bayern hochgepresst in Unterzahl und Olise sich dann den Sprint gegen Ritzka ja einfach gespart, muss man sagen. Er hat sich einfach dagegen entschieden, er hat nicht gedacht, dass da ein Tor fällt. Tja, war da nicht so. 2:3. Kurz war es nochmal spannend, Miri. Aber am Ende kriegt es dann Bayern über die Ziellinie und das vielleicht ja dann auch nicht komplett ungerechtfertigt. Auch hier wieder die Frage, werde ich jetzt immer so Lobkritik-Abwägungen an dich weiterreichen? Wie kritisch müssen wir mit dem FC Bayern sein, dass das hinten raus schon wieder eng wurde? Unnötig eng.
Ach ja, ich glaube, das war dann am Ende wirklich unglücklich in Unterzahl und wie du schon gesagt hast, Olise hat irgendwie keinen Bock mehr gehabt. Mhm. dass Ritzka dann aus der eigenen Hälfte mit dem Ball am Fuß bis kurz vor den Strafraum laufen kann, ohne dass ihn irgendjemand daran hindert, ist dann schon nicht ganz glücklich. Liegt aber, glaube ich, auch ein bisschen daran, dass sie dann einfach nur noch zu zehnt waren. Im Mittelfeld hat dann halt Kimmich gefehlt, weil der auf der linken Seite für Ito aushelfen musste. Dementsprechend war da dann halt ein bisschen Platz. Ja, der Abschluss von Ritzka war dann gut. Ich bin kein Fan von der Kritik an so jungen Torhütern und ich finde, Obeck macht es auch insgesamt gut. Ich bin mir nicht sicher, ob man den halten kann. Also ich würde es nicht als definitiv, es ist definitiv kein Torwartfehler, aber ich glaube schon, dass man den halten kann. Mhm. Aus der Entfernung. Aber ja, ich glaube, der Sieg war nicht unverdient, aber auch da müssen wir wieder sagen, ich bin nicht ganz so begeistert von Pauli wie von Bochum. Mit Ball. Aber ich finde auch, die haben echt gute Ansätze gehabt mit Ball. Und gegen Ball macht Pauli das ja schon die ganze Saison gut. Also ich glaube, da muss man gar nicht mehr viel sagen. Die sind super diszipliniert. Und da merkt man halt, die Tore, die Bayern dann gemacht haben, das waren die Situationen, wo Pauli mal nicht sortiert war, weil sie bei dem einen, ich glaube, es war beim 3:1, haben sie selbst einen Einwurf an der Mittellinie, den sie dann direkt nach dem Einwurf verlieren. Leimer klärt den Ball, ich weiß nicht, ob es Absicht war, direkt auf Kane. Der dann auch wieder überragend schaltet. Vorher ist es ein langer Ball von Urbeck auf Kane, glaube ich, beim 2:1, da war Pauli halt auch gerade noch hochgeschoben. Deswegen, also wenn, das waren so die Situationen, wo man sie mal unsortiert erwischt hat. Und das hat Bayern halt eiskalt genutzt, muss man sagen. Ansonsten steht Pauli ja immer echt gut und organisiert und ist vor allem super diszipliniert, wieder hinter den Ball zu kommen, wenn sie den Ball verlieren.
Ja, und eben die zwischendurch aber eben immer wieder dieses hohe Pressing, was St. Pauli auch mit drin hat. Also das finde ich, deswegen habe ich das auch im Spielfilm nochmal so betont, obwohl Bayern wirklich super in das Spiel gestartet ist, eigentlich kann Goretzka in der ersten Minute schon das Tor machen und wer weiß, wie das dann verläuft. Ja, kreizt sich St. Pauli dann rein in dieses Spiel, aber halt mit diesem extrem hohen Risiko hoch zu pressen. Und wenn das dann nicht klappt, dann waren sie, was du gerade angesprochen hast, einfach ultra schnell da drin, dann zurückzufallen in dieses 5-3-2, 5-2-3, ja, eher 5-3-2 war es in dem Spiel in vielen Situationen, aber ist dann auch eher ein Detail. Und dann standen sie eben sehr, sehr gut und sehr tief. Es ist, ja, und gleichzeitig muss man aber auch sagen, also diese Phasen, in denen Bayern dann im Gegenpressing wieder giftiger war und Ballgewinne hatte, vor allem gegen Ende der ersten Hälfte und direkt nach dem 1-0, da hast du ja dann auch gesehen, wo da der Qualitätsunterschied liegt, also ohne einen Vorwurf an St. Pauli zu machen, aber da kann halt Bayern dieses Spiel noch viel deutlicher gestalten. Und deswegen finde ich, ist es echt so ein einerseits-andererseits-Spiel geworden, weil auch bei Bayern, wo du ja sagen musst, Davis verletzt, Upamecano verletzt, dann eben jetzt auch noch Ito verletzt, auch wenn es jetzt nicht mehr viele Minuten waren, die sie da ohne ihn überbrücken mussten. Also man könnte jetzt auch sehr, sehr viel Positives über Bayern sagen, dass sie in dieser Situation dann trotzdem so ein Spiel gestalten und ja noch irgendwie Latte treffen und Großchancen vergeben. Und deswegen steht man irgendwie so da wie fast immer. Man kann halt nur festhalten, ja gut, sie haben halt den Dreier geholt, deswegen bleibt der Abstand zu Leverkusen gleich. Aber irgendwie, ich weiß gar nicht, ob du ein Gefühl gerade dafür hast, wo Bayern steht.
Oh, finde ich super schwierig. Ich bin gespannt, wie es jetzt in der Abwehr weitergeht. Also ich mochte Guerrero eigentlich immer echt gern von seiner Spielweise. Ich muss jetzt sagen, in dem Spiel hat er mir gar nicht gefallen. Jetzt hast du nicht mehr viele andere Möglichkeiten, wo Ito auch wieder verletzt ist. Ich bin gespannt, wie das da weitergeht. Vielleicht kommt Joshua Kimmich doch auch bei den Bayern wieder in den Genuss, Außenverteidiger spielen zu dürfen. Wer weiß das schon? Hab ja gehört, er soll das gar nicht so schlecht gemacht haben in der Nationalmannschaft. Also vielleicht wäre das eine Option.
Wenn es da nur eine Podcast-Folge gäbe, wo man das nachhören könnte. Guck vielleicht mal im Nationalteam, viel liebe Hörerinnen und Hörer.
Ja. Was ich fand, was man in dem Spiel wieder krass gemerkt hat, obwohl er nur ein Tor gemacht hat, wie wichtig Harry Kane dafür auch einfach ist. Ja, also ich finde, wenn man sieht, allein die Ablage vorm 2-1, wo er den Ball zielgenau auf Olise, der natürlich dann auch überragend schaltet und den direkt rüberhebt auf Sané. Und auch beim 3-1, wo er den Ball ablegt und direkt tief geht und ihn wiederkriegt. Und auch sonst, ich finde immer, wenn er tief kommt, ob er sich anbietet im eigenen Ballbesitz oder ob er nach hinten arbeitet, sobald er da den Ball hat, hat er einen Blick nach vorne und spielt fast immer einen sinnvollen Ball irgendwo auf einen der schnellen Außen oder auf Musiala, der dann durchstartet oder so. Also ich finde, man merkt dann echt immer wieder, auch in der Arbeit gegen den Ball, wie wichtig Harry Kane für diese Mannschaft ist.
Ja, total. Also ich fand auch, dass seine Pässe aus dem Mittelfeld, die waren Weltklasse in dem Spiel, haben richtig gut funktioniert. Gleichzeitig war das wieder eine der Partien, wo du gesehen hast, wenn es zwischen Kane und Musiala Klick macht in der Partie, dann sind die nicht zu verteidigen. Also es gab so 2-3 Situationen, wo St. Pauli mit sehr, sehr vielen Spielern im eigenen Strafraum an der Kante steht und eben in der Reihe davor. Und trotzdem lässt sich Kane fallen und spielt dann einfach den Ball rein in diesen St. Pauli-Wald aus Spielern auf Musiala und läuft einfach, also Spiel und geht, das klassische geht einfach direkt tief, weil er weiß, der Jamal, der macht das jetzt schon und irgendwie landet der Ball gleich bei mir, wenn wir Glück haben. Und da war es manchmal sauknapp, dass nicht irgendwie dann Kane allein vor Vasil steht. Das war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und interessanterweise hatte man aber solche Momente, wo man sich gedacht hat, boah, krasse Ballbehauptung, krasse Technik, die hattest du auf der anderen Seite auch. Also sowohl Sinani als auch Saad, als auch Noah Weishaupt, die hatten jeweils Aktionen, wo sie sich einzeln mal richtig gut behauptet haben, den Ball super verarbeitet haben, Zeit gewinnen konnten, bis alle anderen nachrücken. Und das fand ich so interessant, dass eben dieses Spiel schon eindeutig war und Bayern das würde ich sagen, auch verdient gewonnen hat, dass aber der Qualitätsunterschied nicht so war, dass du da klar gesehen hast, ah, okay, die einen sind Aufsteiger und die anderen sind eben die, die Meister werden wollen, sondern auch von der individuellen Qualität war es in einzelnen Aktionen bei St. Pauli wirklich, wirklich gut. Deswegen, glaube ich, konnte man dieses Spiel auch so gut gucken, weil es konnte potenziell in jeder Szene was passieren, weil auch St. Pauli hatte dazu die Möglichkeiten. Das hat mir gut gefallen.
Ja, absolut. Ich fand es auch von Pauli extrem mutig und auch gut, vorne drauf zu schieben. Ich glaube auch, dass halt der Grund, also die Tatsache, dass bei den Bayern jetzt nicht die Viererkette gespielt hat, die sonst immer gespielt hat und die eingespielt sind und sich da auch mal aus einem Pressing gut rausspielen können, dass da einfach eine andere Viererkette auf dem Platz gestanden hat, war mit Sicherheit auch ein Grund, dass Pauli sich das auch getraut hat und gesagt hat, wir gehen da mal drauf, die sind nicht eingespielt, vielleicht haben wir da mal die Chance. Und das muss man ihnen auch am Ende lassen. Sie haben sich da ab und zu die Bälle gut erobert oder halt die Bayern zu einem langen Ball gezwungen, wo sie dann auch da waren. Und ich glaube, damit tust du dir gegen Bayern fast mehr einen Gefallen, als hinten drin zu stehen und zu denken, wir schaffen das über 90, 95 Minuten nur zu verteidigen, weil dafür hat Bayern so viel Qualität. Wenn sie immer wieder anrennen, sieht es zwar nicht immer so schön aus, aber irgendwann rutscht mal einer durch. Und ich glaube, dass du dir insgesamt fast mehr Gefallen damit tust, weil du kriegst vielleicht auch ein Tor mehr, aber du hast halt auch mehr Möglichkeiten, mal ein Tor zu schießen. Und ich glaube, wenn du dann am Ende da rausgehst und hast zwar über 95 Minuten gut hinten drin gestanden, hast aber trotzdem 1-0 verloren, ohne einen eigenen Torschuss zu haben, dann hast du auch nichts gewonnen. Also glaube ich, tust du dir mehr Gefallen, wenn du sagst, okay, da steht nicht der Stammtorwart im Tor, da spielt nicht die Stammviererkette, wir gehen einfach mal vorne drauf und gucken, ob wir nicht doch unsere Chance irgendwie in der Offensive finden. Ich fand das einen extrem guten Matchplan von Pauli und ich finde auch, dass sie das insgesamt gut gemacht haben, dass die Bayern dann am Ende, ja, sie hatten noch mehr Chancen, aber die Tore, die sie gemacht haben, waren am Ende wirklich die drei Fehler, die Pauli gemacht hat, muss man leider sagen. Also sie hätten auch noch ein, zwei andere Tore machen können, aber es ist schon bezeichnend für dieses Spiel und für die Leistung von Pauli eigentlich, dass die drei Tore dann genau so fallen. Das sind die drei Fehler, die du machst und die werden halt von Bayern dann bestraft.
Ja, total. Und ich glaube auch, großes Kompliment für St. Pauli war, wie Bayern dann reagiert hat in der zweiten Hälfte. Also zum einen muss man noch sagen, Leon Goretzka musste mit Rückenproblemen raus, also Palinha hat dann wieder auf der 6 gespielt und in der zweiten Hälfte hat dann Kimmich in so einem 3-2-Aufbau als rechter Innenverteidiger gespielt. Palinha und Musiala waren meistens die Doppel-6 und Kimmich hat ganz eindeutig immer wieder schon auf den langen Ball geguckt. Also sie wollten dann übers Pressing auch drüber hinweg spielen und das war eben, denke ich, eine Antwort darauf, wie gut St. Pauli das in der ersten Hälfte gemacht hat. Und auf der anderen Seite muss man bei St. Pauli aber auch sagen, da hast du auch in manchen Momenten auch so systemische Probleme gesehen. Also diese Pässe von Vasil auf die Außenverteidiger, dass das jetzt zu einem Gegentreffer geführt hat, fand ich nicht so überraschend, weil da gab es bestimmt 8 Pässe, die entweder ungenau ins Ausgegangen sind oder die fast erlaufen wurden von dem Bayern-Spieler oder die überlaufen wurden, aber wo dann kein Tor draus wurde. Also das war was, das haben sie im ganzen Spiel eigentlich nicht so wirklich gut hinbekommen, entweder diese Bälle genauer zu spielen oder halt zur Not drauf zu verzichten und zu sagen, okay, dann prügeln wir ihn lang und entgehen eben dem Ballverlust auf dem Flügel. Das war noch so, also als dieses 1-0 gefallen ist, hatte ich mir gerade die Notiz gemacht, irgendwie sieht Vasil bei Pässen auf den Außenverteidiger immer ein bisschen unsauber aus. Ja, aber ansonsten hat er ein gutes Spiel gemacht.
Aber ja, das Spiel hat auf jeden Fall Spaß gemacht zuzugucken. Also schon allein auch wieder wegen, wenn dann ein, zwei Bayern-Spieler in die Fahrt kommen, nehmen wir einen Musiala, der einmal in den Strafraum reinläuft, eigentlich sogar hinfällt und man schon denkt, ah, okay, da passiert sogar nichts mehr und sich trotzdem noch abdreht und ich weiß gar nicht mehr, auf wen zurücklegt. Mhm. Ich glaube, es war Sané, auf den er zurückgelegt hat. Also es ist, denn der hat eine Ballbehandlung, das macht echt Spaß, dem zuzugucken. Also wenn der so Tage hat, wo er dann richtig Bock hat zu zocken, dann kann man dem schon ganz gut zuschauen dabei.
Mhm. Und natürlich Leroy Sané mit seinen 2 Treffern. Auch ein sehr gutes Spiel gemacht und jetzt ja, darf man gespannt sein, wie der FC Bayern auf die Ausfälle reagiert. Die sind ja jetzt wirklich namhaft, Neuer ja auch so verletzt, dass er definitiv noch 2 Wochen ausfallen wird. Es geht jetzt dann zum FC Augsburg, sehr, sehr schwieriges Auswärtsspiel bei der aktuellen Stärke der Augsburger und dann eben kommt dieser Trilog aus Inter zu Hause, Dortmund zu Hause, Inter auswärts und dann schauen wir mal, wie es dann weitergeht. 6 Punkte Vorsprung sind es aktuell in der Liga, aber wir alle wissen, beim FC Bayern, da wird die Bewertung der Saison ja erst nach dem Frühjahr vorgenommen, wenn man weiß, wie es auch in der Champions League lief. Und wenn wir auch wissen, ob das, was heute gerüchtet wurde, nämlich dass Thomas Müller keinen neuen Vertrag mehr angeboten bekommt, ob das auch wirklich so stimmt. Also, aber da werden wir bestimmt noch drüber reden im Rasenfunk. Für St. Pauli wiederum bedeutet diese Niederlage, dass man eben diese 3 Punkte Vorsprung auf Heidenheim weiter hat, auf den Rang 16. St. Pauli wird jetzt dann zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach spielen, bevor es dann eben zum Auswärtsspiel bei Kiel kommt. Das könnte natürlich sehr, sehr wichtig werden, aber das habe ich ja vorhin bei Kiel auch schon gesagt. Da möchte ich mich jetzt nicht zu sehr wiederholen. Sich nicht zu sehr wiederholen wird aber jetzt schwierig, wenn wir über das Spiel Hoffenheim gegen Augsburg sprechen. So ehrlich muss man sein, denn wir haben Hoffenheim gegen Augsburg bekommen und wir haben das bekommen, was wir erwarten konnten bei diesem Spiel. Mit einer Ausnahme, also Touré hat bei Hoffenheim sein Startelfdebüt gegeben und der hat tatsächlich auch wesentlich diesem Spiel offensiv seinen Stempel ausgedrückt. Allerdings muss man sagen, angesichts der Menge an Torchancen war es vielleicht dann doch eher ein Stempelchen. Also unter anderem köpfte eine Bötherflanke an den Pfosten. Böther war selbst vorher mit einem Kopfball freistehend an Finn Dahmen gescheitert. Das war dann aber im Grunde schon fast die komplette erste Hälfte, die ich euch da erzählt habe, liebe Hörerinnen und Hörer. Also spektakulär ist anders, aber spätestens nach 17 Sekunden in der zweiten Hälfte, da waren dann alle wieder wach, die es ins Stadion geschafft hatten, denn eben nur 17 Sekunden nach Wiederanpfiff trifft Esende zum 1:0 und der FC Augsburg, der vorher offensiv eigentlich gar nicht in Erscheinung getreten ist, führt auswärts in Hoffenheim. Giannoulis hatte vorher eine Flanke angetäuscht, über Rex Bitschei war der Ball dann zu Zäsiger gekommen und der hat aus sehr weiter Entfernung ihn einfach mal in den Strafraum gepölt. Esende steht nicht im Abseits und bekommt dann von Jurasek aber so viel Platz, dass er den Ball dann sogar noch Volley ins Tor schießen kann. Also da hat die Defensivleistung definitiv nicht gestimmt auf Hoffenheimer Seite. Auch das kennt man ja schon von der TSG. Die TSG ist bemüht, sie hat kleinere Gelegenheiten, braucht allerdings einen Strafstoß, der keiner ist. Und das sagt auch der DFB im Nachhinein. So in der 69. Minute zieht Tabakovic aus der Drehung ab im Strafraum von Matsimas Fuß, geht der Ball an den angewinkelten und erhobenen Arm von Rovelio. Tobias Reichel gibt mit großer Verzögerung erst Strafstoß und wird dann auch nicht von Markus Schmidt an die Seite geschickt, sich die Bilder nochmal anzugucken. Es ist einfach eine Fehleinschätzung. Er hat wegen der Handstellung, also weil der Arm erhoben war, diesen Strafstoß gegeben. Aber das darf und soll nie Handspiel sein, wenn vom Fuß eines Mitspielers aus kürzester Distanz dieser Ball dahin prallt und wir jetzt auch hier nicht von der Vergrößerung der Körperfläche reden müssen, weil der Ball überall hingeht, aber nicht in Richtung des Tores. Also deswegen hat der DFB dann auch im Nachhinein gesagt, das hätte keinen Strafstoß geben sollen, aber so war es dann eben. Kramaric durfte antreten und er beendet dann tatsächlich mit seinem Treffer die gegentorfreie Zeit von Finn Dahmen nach 684 Minuten. Und am Ende muss Augsburg vielleicht sogar noch auf eine Art und Weise dankbar sein, denn in der 84. Minute hätte es nochmal einen Strafstoß für Hoffenheim geben sollen, denn Dahmen faustet den Ball nach einer Flanke von rechts weg und trifft danach Tabakovic am Kopf. Wieder gibt Tobias Reichel Strafstoß, aber schon nach Besprechung mit seinem Schiedsrichterassistenten nimmt er diese Entscheidung zurück. Also da muss nicht mehr der VAR eingreifen. Und das ist definitiv korrekt so. Aber Max, das war es dann auch schon, ne? Beziehungsweise nicht ganz. Es gab ja da noch eine Chance von Meier, der scheitert noch an Baumann. Also Augsburg hätte sogar noch gewinnen können. Aber das war es dann wirklich. Also ereignisarm ist das Stichwort dafür. Natürlich ist jetzt Augsburg erzürnt über die Schiedsrichterentscheidung und das ist auch bitter für Augsburg. Aber wie hat dir denn der FCA in Summe gefallen? Also wenn wir mal versuchen, uns davon zu lösen, wie dieser Gegentreffer entstanden ist, findest du das Unentschieden unverdient?
Also erstmal muss ich dir natürlich groß widersprechen. Ich fand das Spiel herausragend, weil ich habe vor allen Dingen in der ersten Hälfte wahnsinnig viel Hausarbeit nebenbei geschafft. Habe ein bisschen Wäsche aufgehängt und noch ein bisschen aufgeräumt, das war super. Dann ist die Serie von Damen gerissen. Das finde ich jetzt auch nicht so schlecht, weil damit Timo Hildebrand Rekordhalter bleibt mit 885 Minuten ohne Gegentor. Finde ich auch gut. man musste sich seine eigenen Highlights schaffen, wie du gesagt hast. Also ich fand es nicht unverdient, um deine Frage zu beantworten für Augsburg. Man hat halt genau das bekommen, was man erwartet hat. Also Augsburg wollte nicht und Hoffenheim konnte ehrlicherweise nicht. Die waren am Ende schon auch auf den Elfmeter angewiesen für den Ausgleich. Ich würde nicht sagen, dass der Punkt wahnsinnig unverdient war, weil eben, wie gesagt, Augsburg auch nicht so wirklich wollte. Haben natürlich das große Glück, direkt nach der Halbzeit in Führung zu gehen. Ich glaube, es war das schnellste Joker-Tor in der Geschichte der Bundesliga, was das Hände da macht. Und ab dann hat gefühlt für mich Augsburg auch überhaupt keine Lust mehr gehabt, noch ein weiteres Tor zu erzielen, warum auch. Und Hoffenheim hat es einfach nicht geschafft. Also ich fand Touré, wie du auch schon gesagt hast, echt gut, echt belebendes Element. Aber ich hatte sonst nicht das Gefühl, dass dann noch wahnsinnig viel kommt. Also am Ende war der Elfmeter natürlich glücklich. Ich glaube, man kann am Ende sagen, es war ein gerechtes Unentschieden. Aber es war einfach kein schönes Spiel.
Ja, ich meine, das können und wollen die Augsburg-Fans natürlich nicht mehr hören. Deswegen werde ich jetzt nicht in meinen typischen Augsburg-Rant hier verfallen. Der FCA darf ja spielen, wie er will. Also das, was man definitiv positiv hervorheben kann. Also es lohnt sich ja wirklich, sich die Augsburg-Spiele unter der Maßgabe anzugucken. Also formulieren wir es ruhig so, wie es jemand im Forum beim Rasenfunk geschrieben hat: Ist das die beste Abwehr Europas? Also unter dieser Maßgabe kann man sich das schon angucken. Und dann siehst du auch wirklich Elemente, die sind sehr, sehr gut. Also dieses extreme Verschieben immer auf die Seite, auf der der Ball ist. Ich habe versucht, die Spieler zu zählen. Das geht wegen der Kameraperspektive in Hoffenheim nicht so perfekt. Aber es waren 7 bis 8 Spieler auf der Seite des Balles. Und die haben aber da dann so hingeschoben, dass es auch wirklich nicht einfach war, vor Hoffenheim auf die andere Seite zu kommen. Denn da war logischerweise sehr, sehr viel Platz. Das ist schon einfach sehr, sehr gut. Und die Art und Weise, wie der Strafraum verteidigt wird, das ist auch sehr gut. Also die klärenden Aktionen, Rovelio 13, Matsima 11, Cesiger 7. Also sie sind da einfach unheimlich stabil. Nichtsdestotrotz hatten die größeren Chancen aber meiner Meinung nach schon Hoffenheim, eben auch zum Beispiel mit diesem Pfostenkopfball. Und das, obwohl Hoffenheim ja auch unheimlich beschränkt in seinen Mitteln ist. Also wie bei Augsburg, bei beiden Teams eigentlich. Also wenn irgendwas passiert ist, dann über den Flügel und dann aber auch mit 3-minütiger Ansage vorher. Und trotzdem sind da manchmal die Flanken nochmal gefährlich geworden.
Ja, schade eigentlich. Also bei Hoffenheim verstehe ich auch nach wie vor nicht, warum sie es offensiv nicht auf die Reihe kriegen, weil ich schon glaube, dass sie das Personal dafür hätten, aber es funktioniert ja schon die ganze Saison nicht. Und Augsburg muss man natürlich lassen. Sie haben zu ihrer Defensive auch einfach ein Stück weit zurückgefunden und die ist stabil. Es macht natürlich auch ähnlich wie bei Heidenheim jetzt wahnsinnig viel aus, wenn du dich darauf verlassen kannst, gefühlt, dass da hinten erstmal nichts anbrennt. Ne? Das muss man fairerweise auch sagen. Macht für den Zuschauer, die Zuschauerin das Spiel natürlich nicht wahnsinnig schön anzugucken. Trotzdem würde ich dabei bleiben, es war ein gerechtes Unentschieden. Also Augsburg war wahnsinnig effizient, hatte halt die eine Chance, die wirklich gut war, genutzt. Und Hoffenheim hatte die besseren Chancen, hat die aber wiederum nicht genutzt, brauchte am Ende mehr oder weniger den Elfmeter. Ja, ich glaube, es hat auch keinem der beiden Teams wirklich weitergeholfen, dieses Spiel. Weder spielerisch noch von der Punkteausbeute her.
Na gut, ich meine, Augsburg bleibt dran. 39 Punkte, 3 Punkte Rückstand damit auf den Europapokal. Klar, die können sich ärgern über die Art des Strafstoßes. Dann könnte man allerdings auch sagen, also rausgespielt war jetzt das 1:0 von Augsburg auch nicht. Das war ein langer Ball über 40 Meter. Da darf eigentlich gar nichts passieren. Also schon interessant, wie das Zentrum nicht existent war bei Augsburg in dem Spiel. Auch Claude Maurice hat es nicht so geschafft, da reinzustoßen, was ja sonst eigentlich schon eine Stärke von Augsburg war. Aber schlecht war Augsburg definitiv auch nicht. Und man hätte dieses Spiel auch gewinnen können. Und bei Hoffenheimer Seite ist es halt im Grunde ähnlich. Also Touré war fast schon bester Hoffenheimer. Der stand zum ersten Mal in der Startelf. Bülter war dann der zweitbeste vielleicht. Und hätten die beiden noch ein bisschen Unterstützung bekommen von ihren Außenverteidigern hinter sich, also von Schadarabek und Jurasek, dann hätte da vielleicht sogar ein gutes Flügelspiel draus werden können, aber haben sie nicht bekommen. Das war konstant eine Hand abzählen, wie oft die mal irgendwie die Passoption überhaupt hatten, diejenigen noch mitzunehmen. Und dann ist es auch aus Hoffenheimer Sicht sehr dünn. Und wenn Christian Ilzer im Kicker sagt, im Interview, in 5 Jahren will ich um die Meisterschaft spielen, dann frage ich mich, wohin ins Ausland er denn wechseln möchte. Also, sorry, wenn ich das jetzt mal so offen sage, aber also das... Ich habe das Interview noch nicht gelesen. Also vielleicht ist es jetzt auch ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Ich kann das jetzt auch nicht live während der Sendung machen. Aber also Hoffenheim ist einfach so düster. Es tut mir leid. Es ist doch, naja. Also sie sind auch nicht so arg viel besser als die 27 Punkte, die sie haben. Nee. Das muss man sagen.
Mit Ansage muss man ja fairerweise auch sagen. Also klar, Ilsa kam neu, aber es war ja vorher schon dünn, um es mal nett zu formulieren.
Ja, und ich meine, Olli Baumann hat jetzt nach dem Spiel gesagt zu den wartenden Journalistinnen und Journalisten, ja, ich kann euch nicht alles sagen, aber es ist eine sehr komplizierte Saison. Also, da kann man schon davon ausgehen, dass jetzt auch auch mit Christian Ilzer nicht das gelobte Land der ruhigen Arbeit und des konstruktiven Kritisierens zu Hoffenheim gekommen ist. Deswegen, sie werden irgendwie diese Saison zu Ende bringen müssen und hoffen, dass diese 5 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, die man aktuell hat, reichen. Das Restprogramm von Hoffenheim ist tatsächlich eines der schwereren, wenn man es mal vergleicht mit den Konkurrenten da unten. Also man wird in Leipzig spielen, zu Hause gegen Mainz, in Freiburg, zu Hause gegen Dortmund, in Gladbach, in Wolfsburg und dann zu Hause gegen den FC Bayern am 34. Spieltag. 5 Punkte müssen die dahinter auch erstmal aufholen, also man muss jetzt nicht komplett in den Panikmodus verfallen, aber dass man da diesen Punkt geholt hat, das ist für Hoffenheim dann schon sehr, sehr wichtig und Augsburg wiederum hat eben, wie schon angesprochen, die 39 Punkte und damit 3 Punkte Rückstand auf den Europapokal und freut sich jetzt, glaube ich, wirklich aufs Heimspiel gegen den FC Bayern und auch da sind die nächsten 4 Spiele von Augsburg wirklich interessant. Zu Hause Bayern, auswärts Bochum, zu Hause Eintracht Frankfurt, auswärts Leverkusen. Also da wollen wir doch mal sehen, ob es dann noch die beste Abwehr Europas ist. Ich möchte damit aber nicht gesagt haben, dass Augsburg eine schlechte Abwehr hätte. Seid nicht immer so beleidigt, wenn ich nicht gleich auf die Begeisterung aufspringe. Es ist eine sehr gute Abwehr. Wie gut, das wissen wir aber dann vielleicht in 4 Spieltagen ein bisschen besser als jetzt, wo manchmal das Spielglück dann doch auch ein bisschen mit dazu kam. An der Stelle haben wir ja jetzt dann bis zum Platz 14 den Tabellen Keller besprochen und wir nehmen Union jetzt einfach mal aus dem Abstiegskampf raus, über die sprechen wir erst später und stattdessen sage ich euch, lieben Hörerinnen und Hörer, was ihr in dieser Woche noch im Rasenfunk hören könnt. Am Montagabend erscheint eine Folge zum Bundesligaspieltag der Frauen, auch der lohnt sich auf jeden Fall, Jena konnte mal wieder gewinnen, wir haben da glaube ich die Vorentscheidung im Abstiegskampf gesehen und auch hier hatten wir ein interessantes Spiel vom FC Bayern. Meine Gäste werden Oskar Heiler und Frank Hosenseidel sein. Montagabend erscheint diese Folge, am Dienstagabend erscheint dann eine Ligatour zur 2. Liga der Männer mit einem Schwerpunkt auf dem Karlsruher SC und dem 1. FC Magdeburg. Das könnt ihr euch auch sehr gut anhören, glaube ich. Und dann wird hoffentlich Mittwochnacht, spätestens dann am Donnerstagvormittag, der Schwerpunkt dieser Woche erscheinen und der wird Eintracht Frankfurt sein. Über die Eintracht sprechen wir gleich noch kürzer und dann aber auf jeden Fall mit René Kurfürst vom Eintracht-Podcast auch nochmal ausführlicher darüber, wie der Weg zu Rang 3 ging und was jetzt alles noch so kommen kann für Eintracht Frankfurt und wie auch die wirtschaftliche Situation ist. Das ist ja durchaus interessant bei der SGE. Also das alles bekommt ihr in dieser Woche noch vom Rasenfunk. Und ihr wisst ja, das alles bekommt ihr Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei, weil wir ausschließlich von euch da draußen finanziert sind. Ganz herzlichen Dank an alle, die das bisher getan haben. In der Folge möchte ich mich bedanken bei Fipser, Sternburg, Klaus, Tim und Raphael. Sie alle sind auf rasenfunk.de/supportersclub gegangen und haben uns auf unser hoffentlich neues Konto etwas überwiesen. Also ihr könnt uns eben unterstützen über einen Dauerauftrag oder eine einmalige Überweisung. Ihr könnt uns unterstützen über PayPal, mit Kreditkarte geht's, über Patreon ginge es auch. Aber der Weg, bei dem tatsächlich 100% der Unterstützung bei uns landen, das ist eben die Direktüberweisung. Und an der Stelle nochmal der dringende Appell, bitte, bitte ändert eure Daueraufträge. Es tut uns leid, es nervt total, aber zum Glück dauert sowas ja heutzutage auch nicht mehr lange. Macht das bitte, damit uns nicht zu viele Leute verloren gehen. Wir werden da auch weiter Wasserstandsmeldungen zu geben, dass ihr so grob ein Gefühl dafür habt, wie es gerade um den Rasenfunk steht. Und damit machen wir einen Cut, springen zurück in den Spieltag und landen bei ja, einem der spektakulärsten Spiele dieses Spieltags. Und das war passenderweise auch das Spiel, das uns quasi in diese Sendung hier entlassen hat, das nämlich am Sonntagabend stattgefunden hat, in Dortmund, zwischen Dortmund und dem 1. FSV Mainz 05. Es geht ordentlich hin und her, unterstützt von der sehr langen Leine, die Schiedsrichter Daniel Schlager lässt. So haben beide Teams von Beginn an Chancen, Dortmund aber die besseren und so fallen dann auch die ersten beiden Tore für den BVB. In der 39. Minute kann Dortmund nach einem versandeten Konter von Mainz 05 quasi gegenumschalten. Bayer nimmt Özcan mit, Brandt bekommt dann von ihm den Ball und passt perfekt zurück auf Bayer, dem der Ball verspringt zu Adeyemi. Der legt nochmal quer und Bayer schiebt dann einen zum 1:0. Hört sich gerade wahnsinnig kompliziert an, war aber eigentlich dann ganz gut ausgespielt und auch der vielleicht verdiente Treffer für den BVB in dieser Phase des Spiels, dem dann Dortmund auch direkt das 2:0 folgen lässt. Nur wenige Sekunden später, 42. Minute, da bringt Schlotterbeck, der neue Eckballschütze, von links eine Ecke nach innen und findet Emre Can, der per Kopf das 2:0 erzielt. Mit diesem Zwischenstand geht's dann in die Kabine und man bekommt ungefähr einen Eindruck davon, was wohl bei Mainz Thema war, denn aus der Kabine kommt Mainz mit richtig Dampf im Hintern, hat viele Chancen und vor allem sehr viel Präsenz im Angriffsdrittel. Der BVB hat große Probleme, sich da rauszuspielen, aber Gregor Kobel, Schlotterbeck, Can, die alle blocken und parieren, was geht, und es fällt tatsächlich kein Treffer für Mainz 05 in dieser sicherlich besten Phase für die 05er. Dann steht Adeyemi im Konter alleine vor Zentner, kommt an ihm nicht vorbei, aber daraus entsteht eine Ecke und spätestens ab dieser Ecke weiß man dann, das ist jetzt relevant, denn wieder geht Nico Schlotterbeck nach außen und bringt die Ecke mit links mit Zug zum Tor nach innen und findet diesmal Maxi Bayer, der perfekt köpft zum 3:0. In der 76. Minute fällt dann allerdings noch der Ehrentreffer für Mainz 05, der das Spiel ein bisschen spannender macht. Schlotterbeck verliert den Ball und Svenssons Befreiungsschlag wird geblockt. Am Ende kann Amiri auf Hanke Olsen chippen. Amiri wird zwar vom Ball getrennt, aber Nebel schießt und trifft. Es gibt gleich mehrere Situationen, in denen das hätte abseits sein können. Es wurde alles gecheckt und offenbar war es nirgendwo abseits. Deswegen zählt dieser Treffer von Paul Nebel und Mainz 05 hat nochmal die Chance ranzukommen. So wirklich viel gelingt dann allerdings nicht mehr, obwohl Mainz 05 die ganze Zeit über aktiv bleibt. Die größte Chance tatsächlich hat dann Groß, der nach einer super Vorbereitung von Chukwuemeka nur den Innenpfosten trifft. Aber am Ende, Miri, bleibt es dann eben bei diesem 3:1. Und man sieht danach beim BVB nur euphorisierte Gesichter, sehr, sehr große Zufriedenheit, sicherlich auch Erleichterung, weil man so halbwegs dranbleiben kann. Also 7 Punkte sind es auf die Champions League, 4 Punkte sind es aktuell auf den Europapokal. Wie hat dir denn der BVB gefallen?
Insgesamt gut. Also am Anfang war es ein sehr wildes Spiel. Es gab kaum Ballbesitzphasen für irgendeine Mannschaft und das kommt eigentlich eher Mainz meistens dann irgendwie zugute. Und so hatte Mainz, glaube ich, am Anfang auch, ich weiß nicht, ob man es wirklich als Chancen bezeichnen kann, aber ich glaube, da war es dann schon so, dass das so eine Situation ist, aus der Mainz dann vielleicht mal profitieren kann, wo dann auch sich einmal, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, Nebel, glaube ich, den Ball doch noch erläuft kurz vor der Grundlinie und zurücklegt und Lee nicht mehr richtig drankommt und den Ball nur noch übers Tor kriegt, weil er nur noch mit der Fußspitze im drankommt. Und aber dann fand ich schon, dass Dortmund das Spiel ein bisschen übernommen hat. So ab vielleicht Mitte erster Halbzeit, vielleicht doch schon ein bisschen früher. Und ich glaube, der Rest der ersten Halbzeit ging dann alles in allem doch eher an Dortmund. Ja, ich finde, sie haben es gut gemacht. Also was, glaube ich, der Hauptgrund war, dass sie da die Mainzer ganz gut im Griff hatten, war, dass sie Johnny Burkhardt ganz gut im Griff hatten. Und das fällt bei den Mainzern dann doch immer auf, wenn man den halt nicht mehr so findet vorne. Weil das schon immer ein Mittel ist, den flach oder hoch anzuspielen. Mittig, außen, der ist ja super variabel. Und wenn du schaffst, den ganz gut unter Kontrolle zu kriegen, da haben sie sich dann ein bisschen schwer getan, dann doch irgendwie vorne anzukommen, auch wenn sie im Mittelfeld extrem präsent waren, fand ich eigentlich über das ganze Spiel. War es dann für Dortmund in der ersten Hälfte schon auch echt verdient, in Führung zu gehen? Ob das dann das zweite direkt noch hätte sein müssen, sei mal dahingestellt, überragende Ecke getreten, muss man schon sagen. In der zweiten Halbzeit, du hast es schon angesprochen, hat Mainz dann wirklich nochmal Alarm gemacht und den BVB echt wieder vor mehr Probleme gestellt. Aber ich glaube, alles in allem war der Sieg für Dortmund an dem Tag heute echt in Ordnung.
Ich würde da schon zustimmen und trotzdem muss ich sagen, dass ich irgendwie alles so ein bisschen kritischer sehe als alle Beteiligten. Also ich kann es total verstehen, dass man einfach nur froh ist, dieses Spiel gewonnen zu haben. Und ich glaube, dass auch noch mit dazu kommt, die Art und Weise war einfach schön. Es war ein schönes Fußballspiel und du hast es letztlich dann auch deutlich gewonnen. Und alle Fans sollen davon euphorisiert sein, weil die haben so viel Mist sehen müssen mit dem BVB in den letzten Monaten, dass dann auch die Art und Weise, glaube ich, damit reinzählt. Aber ich hoffe ehrlicherweise, dass die Beteiligten nicht ganz so euphorisiert sind von dem Spiel. Denn das, was du gesagt hast, finde ich, ist nämlich genau der richtige Punkt. Wem kommt es zugute, wenn dieses Spiel so wild wird? Und ich würde eben auch sagen, Mainz 05. Und ja, in der zweiten Hälfte hat es auch Dortmund geholfen, dass sie dann eher Umschaltfußball spielen mussten. Und da waren sie auch sehr, sehr gut. Also nach Ballgewinn, Schlotterbeck spielt da eben einmal auf Brand, der steckt durch auf Adeyemi, so steht er allein vor Zentner. Das war fantastisch, von der, auch von der Geschwindigkeit, in der die einfach die Entscheidungen getroffen haben. Aber eigentlich, finde ich, darf sich der BVB nicht auf so einen Dogfight einlassen mit Mainz 05 und muss es dann vielleicht auch nutzen, dass Daniel Schlager eine sehr, sehr lange Leine lässt, eben bei Fouls. Und ich finde, dass man schon echt einige Probleme hatte mit dem Pressing von Mainz 05. Das haben viele Teams, also das hat Mainz auch gut gemacht. Aber das war für mich so ein Coin-Flip-Spiel. Du gewinnst es durch zwei Standardsituationen und eben noch ein drittes Tor, was ja auch so ein bisschen, also allein das beim Entstehen kommen hat schon irgendwie zweimal der Zufall auch eine Rolle gespielt. Und du gewinnst es auch verdient. Ich will nicht sagen, dass es unverdient ist. Aber wenn wir jetzt hier über ein 2:2 gesprochen hätten oder über ein 3:3, hätte ja keiner von uns beiden gesagt, oh, da hat Dortmund jetzt aber richtig Pech gehabt, sondern das war eben auch drin in diesem Spiel. Und deswegen, wie gesagt, ich verstehe, dass ich jetzt so der Partypooper bin und dass man das als Fan will man das definitiv nicht hören, aber ich hoffe, dass die Verantwortlichen das schon verinnerlichen. Also es ist jetzt nicht alles gelöst. Man muss ja sagen, Guirassy hat gefehlt. Das wiederum hat man gut aufgefangen mit Brandt hinter Adeyemi und Bayer. Das hat auch sehr gut funktioniert. Gerade Maxi Bayer, lasst ihn bitte immer spielen, möglichst zentral, gebt ihm viele Freiheiten, der hat einfach so ein gutes Gefühl für Räume, das kann sehr, sehr helfen. Aber, also der BVB hat echt noch Arbeit vor sich und das hat man, finde ich, auch in dem Spiel gesehen.
Ja, definitiv, da gebe ich dir recht. Wobei ich auch sagen muss, wenn man es positiv sehen will, ich glaube, Mainzer Spiele sind meistens wild. Ich glaube, es ist schwierig einfach gegen eine Mannschaft wie Mainz 05, die komplett über Aggressivität, Gegenpressing, sehr, sehr gutes Anlaufen. Also ich finde es immer wieder beeindruckend, mit wie viel Sinn und Verstand und Aggressivität die Mainzer anlaufen. Das sehe ich bei wenig anderen Mannschaften. Deswegen sind die Spiele, glaube ich, meistens wild. Und wenn man jetzt das Positive bei Dortmund rausheben will, kann man sagen, sie haben es geschafft, da dagegen zu halten. Da ging es anderen Mannschaften der Bundesliga schon ganz anders, die sich, die dann versucht haben, Ruhe reinzubringen, aber das einfach nicht geschafft haben. Und dann immer wieder überrascht waren von der Aggressivität und dem Chaos, wenn man so will, das Mainz da reinbringt. Und ich finde, wenn man bei Dortmund, gerade wenn man immer mal wieder über diese Mentalitätsdebatte und was es da bei Dortmund nicht immer alles gibt, redet, muss man diesmal wirklich sagen, da hat sich jeder in jeden Zweikampf reingeworfen. Und diese Aggressivität von Mainz angenommen und dagegen gehalten. Deswegen finde ich, kann man das auch positiv sehen. Also ich verstehe, was du meinst und ich glaube auch, dass das immer noch nicht der Anspruch von Dortmund ist, was sie heute gespielt haben, mit Sicherheit nicht. Nichtsdestotrotz, finde ich, kann man da Dortmund auch mal das Positive vorhalten und sagen, okay, sie haben gegen dieses Chaos dagegen gehalten und das komplett angenommen und dann eben ihre spielerische Klasse, die sie unbestritten mit Bayer und so weiter haben. Ich bin insgesamt nie der größte Julian Brandt-Fan gewesen, muss aber sagen, dass ich das Spiel heute sogar ganz ordentlich fand. Also war eins der besseren Spiele von Julian Brandt. Und dass sie da die fußballerische Klasse, die sie haben, dann eben in den Szenen, die sich geboten haben, dann auch auf den Platz gebracht haben.
Ich bin da, wenn ich kurz dazwischen darf, bin da voll bei dir. Also wenn wir ehrlich sind, vor ein paar Wochen hätte Dortmund genau das Spiel verloren, wahrscheinlich sogar. Die hätten nicht unentschieden gespielt, die hätten es wahrscheinlich sogar verloren. Was ich finde, was man total gemerkt hat, was das darf man natürlich nicht laut sagen, dann kriegt man es um die Ohren gehauen, aber Maxi Bayer hat es wahnsinnig gut getan, dass Guirassy nicht da war. Ist natürlich hart. Die spielen natürlich auch eine ähnliche Position, aber man hat schon gemerkt, dass Bayer mit Brandt im Rücken einfach viel mehr Freiheiten hatte und auch die Pässe bekommen hat. Mit Guirassy ist das natürlich schwieriger, wenn du vorne einen Zielspieler drin hast, auf den das ganze Spiel ausgelegt ist. Aber ich finde, gerade auch Brandt hat das Spiel mal überraschend angenommen, wo man ihm ja sonst oft vorgeworfen hat, gerade so kämpferisch nicht dagegen zu halten. Also ich bin mir sehr sicher, Anfang des Jahres hätte Dortmund genau das Spiel noch im sinnlos 3:2 verloren. Von daher, das ist schon positiv. Aber klar, Max, ich bin da voll bei dir. Die Verantwortlichen dürfen jetzt nicht den Fehler machen, zu sagen, läuft ja wieder. Weil so gut war es dann auch nicht. Ist die Frage, welche Schlüsse man jetzt daraus zieht. Hoffentlich halt die richtigen.
Aber ich glaube, dass das eben, um das nochmal zu verdeutlichen, auch der erste Schritt sein muss, den du machen musst, wenn du in so einer Phase steckst, wo es einfach nicht läuft. Also das wird selten passieren, dass du dann plötzlich auf den Platz gehst und den Gegner herspielst und eine Champions-League-Finale-Gala quasi auf den Platz bringst. Sondern das ist so, das klingt immer abgetroschen, aber es ist so, das Erste, was du machen musst, ist, dich wieder reinzukämpfen und die Situation anzunehmen. Und wenn du das dann auch noch gegen so einen Gegner schaffst, der, wie wir diese Saison schon gesehen haben, selbst mit viel Aggressivität und viel Wille auf dem Platz ist, finde ich, kann man da auch mal das Positive mitnehmen und sagen, okay, das klappt schon mal wieder, das müssen sie jetzt halt beibehalten. Das ist, glaube ich, der Hauptpunkt. Also nicht sich darauf ausruhen, sondern sagen, das ist eigentlich die Einstellung und die Art und Weise, von der Mentalität her, von der Aggressivität her, vom Einstellen auf den Gegner, mit dem wir immer auf den Platz gehen müssen. Und dann kommt das Spielerische, glaube ich, wieder dazu.
Ja, guter Punkt. Und ich meine, du hast es ja selbst als Spielerin auch erlebt. Ich glaube, was auch nicht zu unterschätzen ist, ist, du hast eine Trainingswoche, du bereitest dich genau auf dieses Spiel vor und Dinge, die du dir vorgenommen hast, funktionieren exakt so. Also du willst einen Linksfuß haben, der die Ecke nach innen bringt, deswegen schlägt sie Nico Schlotterbeck, du nimmst damit eigentlich einen kopfballstarken Spieler raus, aber es bringt dir genau den Erfolg, den du haben willst, und ich glaube, das ist ja auch wichtig in der Beziehung zwischen Spielern und Trainer, zumindest würde ich mir das so vorstellen. Ich weiß nicht, ob du mal eine vergleichbare Situation selbst erlebt hast in deiner Karriere, aber das war so mein Gefühl bei den Interviews. Ich habe Schlotterbeck und Bayer noch gesehen nach dem Spiel im Interview, und die haben beide darauf verwiesen, dass man ja unter Woche genau da dran gearbeitet hätte. Und da dachte ich mir, ich glaube, allein dafür tut das gut. Jetzt auch vor den Wochen, die jetzt noch kommen, die ja auch wirklich schwer sind mit Freiburg auswärts, Barca auswärts, Bayern auswärts, dass da einfach mal was geklappt hat, was man sich vorgenommen hat.
Auf jeden Fall, wenn du einen Plan hast und der aufgeht und du deine Tore so schießt, wie du es geplant hast, und nicht irgendwie dann glücklich zwei reinstolperst, sondern wirklich sagst, okay, das sind unsere Stärken, da haben wir die Stärken ausgemacht und die wollen wir nutzen. Und das funktioniert, ist das, glaube ich, für alle Beteiligten cool. Ich glaube auch, dass das Balsam auf die Seele von Niko Kovac ist. Ich weiß nicht, ob es von ihm kam oder von einem Standardtrainer oder von wem auch immer. Aber das tut mit Sicherheit gut, wenn du sagst, okay, da hat der Plan, ist der Plan aufgegangen, und genauso haben wir das Spiel hier gewonnen.
Und Balsam auf die Seele von Bo Henriksen gab es auch schon vor diesem Spiel. Er wurde zu Dänemarks Trainer des Jahres gewählt. Falls ihr es nicht gesehen habt, schaut euch das Video an, wie es ihm Nadim Amiri in der Kabine verkündet und ihn damit überrascht. Es war ein schöner Moment. Ich glaube, man kriegt so ein Gefühl dafür, wie die miteinander umgehen in der Kabine. Und gleichzeitig kann ja auch Mainz 05 sich zwar ärgern, weil hier war mehr drin, aber Mainz hat ein so gutes Spiel gemacht. Du hast das Anlaufen schon angesprochen. Zweiter Aspekt, den ich in diesem Spiel wirklich krass fand, und das lag natürlich auch im Kontrast zum Wolfsburg gegen Heidenheim-Spiel, das ich in Teilen parallel geguckt habe, aber wie viel Mainz 05 im Direktspiel löst, das ist ja irre. Also du hattest Phasen, in denen die haben die komplette Spielzüge mit einem Kontakt oder maximal mit zwei Kontakten gespielt und waren dann innerhalb von 3 Sekunden gefühlt vom eigenen Strafraum am gegnerischen Strafraum. Das ist halt auch sauschwer dann für den BVB, da irgendwie den Fuß reinzubekommen. Also die Qualität, die da Mainz hat im Zentrum mit Sano, mit Amiri, da Costa, wenn er sich nach vorne eingeschaltet hat, 2-3 Mal, Pau Nebel, Lee, Burkhardt hast du ja schon angesprochen, war gar nicht so auffällig, aber trotzdem irgendwie immer beteiligt dann trotzdem an den Angriffen. Also Mainz 05 ist echt brutal in dieser Saison. Ich finde, das hat man auch in dem Spiel wieder in wirklich vielen Szenen gesehen.
Ja, ich finde, man merkt, dass die ein super ausgeglichenes Niveau haben zwischen Einsatz und Disziplin, Laufarbeit und so weiter, aber auch dieses Zocken. Also ich finde das total faszinierend, wie irgendwie Bo Henriksen das hinbekommen hat, dass man merkt, die gehen auf den Platz, um Spaß zu haben. Und der hat irgendwie geschafft, denen das, glaube ich, einzutrichtern, dass das unweigerlich zusammengehört. Dass du eben nur in dieses Zocken kommst, wenn du auch den Einsatz vorher bringst. Und das, finde ich, sieht man bei Mainz. Die arbeiten, aber es sieht nicht nach Arbeiterfußball, finde ich, aus. Also ich glaube, ich habe keine Zahlen, aber ich weiß nicht, wie viel die laufen im Spiel. Ich habe das Gefühl immer, die laufen brutal, jeder Einzelne läuft brutal viel bei Mainz 05. Aber es sieht nicht nach Arbeiterfußball aus, weil wenn sie dann den Ball haben, sieht es einfach aus, als wären sie auf dem Bolzplatz und würden ein bisschen zocken. Und das finde ich ganz cool, diese Kombination. Das ist einfach dieses, wir haben keine Angst, sondern wir wollen einfach ein bisschen Fußball spielen. Das finde ich, macht bei Mainz diese Saison echt Spaß anzugucken.
Total. Also die zweitmeisten intensiven Läufe dieser Liga hat man. Nur Holstein Kiel hat da noch mehr. Max, du wolltest noch was ergänzen.
Ja, für mich ist Mainz so ein bisschen das, was der VfB letzte Saison war. Nicht von der Spielanlage her, aber man merkt schon, dass Henriksen es einfach geschafft hat, ihnen Abläufe mitzugeben, wo sie merken, die funktionieren. Dadurch kommst du natürlich, ne, durch eine gewisse Sicherheit auch in dieses Zocken. Die haben ein wahnsinniges Selbstvertrauen, hatten im einen oder anderen Spiel vielleicht auch eben mal genau das Glück, dass es dann zu ihren Gunsten ausging. Und man muss fairerweise auch sagen, sie haben wahnsinnig wenig große Ausfälle gehabt, ne? Also wirklich auch ähnlich wie der VfB letzte Saison. Die hatten schon die Möglichkeit, sich wahnsinnig gut einzuspielen. Ich finde, das sieht man. Also die verlassen sich wahnsinnig aufeinander. Die kennen ihre Laufwege. Wie du, Miri, schon gesagt hast, sie laufen auch einfach wahnsinnig viel. Aber wissen halt auch immer, ne, die Arbeit bringt uns was. Und da merkt man wirklich mal, was auch dieses Selbstvertrauen in den Trainer und in die Spielweise ausmacht. Das finde ich schon krass, wenn man sich Mainz Anfang letzte Saison anguckt im Vergleich. Also einfach beeindruckend, was Henriksen da geschafft hat.
Ja, und ich finde, es gibt keinen einzigen Spieler bei den Mainzern, der diese Freiheit hat, vorne stehen zu bleiben. Das hat ja irgendwie ganz oft, hast du so einen Stürmer, der dann eigentlich nur vorne steht und die anderen arbeiten und dann wird mal geguckt, ob der vorne frei steht. Das hast du bei den Mainzern fast nie. Auch ein Johnny Burkhardt arbeitet unfassbar viel und diszipliniert mit nach hinten, ist aber dann super oft trotzdem wieder der, der vorne die Wege macht und guckt, ob er sich irgendwo auf den Außen für einen langen Ball anbieten kann oder ob in der Mitte was frei ist. Also ich finde das bei Mainz schon echt faszinierend, auch gerade den Johnny Burkhardt, wie viel der gegen den Ball arbeitet, aber dann auch mit dem Ball immer guckt, dass er irgendwie vorne die Anspielstation bietet. Das muss man dem schon echt lassen.
Und man merkt auch, dass sie dann da manchmal sogar fast zu verzockt sind. Also du hattest auf der einen Seite des Spielfeldes Karim Adeyemi, der immer den Schuss sucht in der Chance. Und auf der anderen Seite hattest du Paul Nebel, dem man irgendwann nur noch zugerufen hat, du darfst Fei irgendwann auch schießen. Du musst nicht immer erst in die Assistzone vorher reinkommen und von da aus dann den Ball weiterspielen. Das haben wir im Mainz-Schwerpunkt erklärt bekommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Also wirklich interessant, die Spielfreude, du hast ja angesprochen. Ich habe nochmal die Daten rausgesucht bei den intensiven Läufen. Platz 1 bundesligaweit eben Paul Nebel, Platz 3 bundesligaweit Kai Schusano, Platz 7 bundesligaweit Jason Glee. Und dann habt ihr jetzt so ein grobes Gefühl, wie auch dieses Spiel lief. Wirklich, wirklich interessant. Auch noch vielleicht kurzer Randaspekt. Varacznik kommt dann zum Beispiel für Silvan Widmer, der ja diesmal auf der linken Seite für Mwene gespielt hat. Überhaupt die Ausfälle, Chor und Mwene, einmal gelb-rot und einmal rot gesperrt, hat man nicht wirklich gemerkt. Und Varacznik spielt so gut, dass du eigentlich keinen Leistungsabfall erkennst. Also ich glaube, das ist auch was Mainz 05 ein gutes Gefühl geben kann für die Zukunft, neben dem Tabellenplatz, der mit Rang 4 natürlich immer noch fantastisch ist. 2 Punkte Vorsprung ist es auf den ersten Nicht-Champions-League-Platz. Es geht jetzt dann ins Heimspiel gegen Holstein Kiel und dann wird man in Hoffenheim spielen. Für Dortmund wiederum bedeutet dieser Dreier, dass man von Rang 11 auf Rang 10 springt, aber nicht nur das gute Gefühl mitnimmt, sondern eben auch 4 Punkte Rückstand auf den Europapokal. 7 sind es tatsächlich noch auf die Champions League. Es geht jetzt dann, wie vorhin schon angesprochen, eben nach Freiburg, dann nach Barcelona, dann nach München. Also die nächsten 3 Spiele werden natürlich auch noch sehr, sehr relevant. Und wenn euch die Situation beim BVB noch näher interessiert, dazu habe ich in der letzten Woche einen Schwerpunkt aufgenommen mit Fanny von Auf die Ohren. Und wir haben da versucht, uns auch so ein bisschen aus dem Tagesaktuellen zu lösen, weil man sonst die immer gleichen Themen wiederholt beim BVB. Und wir haben den weiten Bogen gespannt von der Fast-Insolvenz vor fast exakt 20 Jahren bis eben ins Hier und Jetzt. Ich habe so ein bisschen versucht, mit ihm Parallelen rauszuarbeiten, Unterschiede und damit eben so das größere Bild auf die Strukturen rund um den BVB zu lenken. Könnt ihr euch sehr gerne anhören. Vielen Dank auch für das positive Feedback, das wir zu dieser Folge bekommen haben. Und woran, liebe Hörerinnen und Hörer, merkt man, dass ein Rasenfunk-Debütant ein absoluter Vollprofi ist? An dem, was Max gemacht hat, denn er hat mir schon mehrmals die Brücke gebaut zum VfB Stuttgart im letzten Segment. Offenbar kann er nicht an sich halten, über den VfB zu sprechen und das, obwohl der Samstagabend ernüchternd war für Stuttgart. Das hat nicht nur mit dem Ergebnis zu tun, aber natürlich im Wesentlichen. Also man spielt bei Eintracht Frankfurt und man spielt erstmal gut. Der VfB beginnt mit Chancen für Leveling, für Mio. Mittelstädt bleibt nach einem Fehler gegen Knauf in der Aktion und rettet gerade noch vor der Linie. Das war dann die größte Chance für Eintracht Frankfurt. Kurz darauf grätscht Jeltsch eine Ecke aufs eigene Tor, aber Chabot und Nübel klären. Also es wird dann schon so ein bisschen wackeliger, aber der VfB, er steht noch. Dann muss Ansgar Knauf auf Seiten der Eintracht nach 21 Minuten verletzt raus. Und gegen Ende der ersten Hälfte, da ist dann Eintracht Frankfurt wirklich dann doch deutlich besser im Spiel, vergibt eine Reihe von Chancen. Und so geht es dann auch in der zweiten Hälfte weiter, wo dann Collins sogar das leere Tor aus 20 Metern nicht trifft, Ekitike kurz danach nur dem Pfosten. Und in der 57. Minute passiert dann aber das, was vielen VfB-Fans bekannt vorkommt, nämlich ein Fehler, der bestraft wird und der dann dazu führt, dass so ein ganzes Spiel kippt. Alda Kiel verschätzt sich in der 57. Minute bei einem langen Ball. Ekitike geht an ihm vorbei. Alda Kiel hält ihn und bringt ihn damit zu Fall. Und das ist eine klare rote Karte, denn er war letzter Mann. Und so spielt jetzt Stuttgart in Unterzahl und spielt zwar tapfer, aber muss doch den einen Gegentreffer schlucken. In der 70. Minute spielt Hert auf Götze, der Chip zu Collins, dessen Pass legt Ekitike auf Larsson, dessen Schuss knallt an den Pfosten, aber von dort direkt zu Mario Götze, der durchgelaufen ist und zum 1:0 trifft. Die Eintracht verteidigt aber in Überzahl relativ lückenhaft und so kommt Stuttgart sogar noch in Unterzahl zu Chancen. Santos muss zum Beispiel in der Nachspielzeit eine Ecke noch über die Latte lenken. Nübel dagegen kann einen Schuss von Collins nicht festhalten, der nur noch an den Pfosten klatscht. Das ist allerdings dann schon die letzte Aktion dieses Spiels. Am Ende, Max, steht eben aus Sicht des VfB ein 0:1 und für eben Eintracht Frankfurt ein sehr, sehr wichtiger Sieg, der jetzt wirklich ein Polster schafft. Jetzt sind es schon 5 Punkte Vorsprung auf den ersten Nicht-Champions-League-Platz. Da ich aber weiß, wie deine Emotionen verteilt sind. Lass uns mit dem Blick auf den VfB beginnen und dann ergänzen wir es um die Lobhudelei für Mario Götze und andere, die ja auch ein gutes Spiel gemacht haben. Aber was ist da los beim VfB, dass man sich immer wieder so selbst ein Bein stellt? Ist das Unerfahrenheit? Ist das fehlende Cleverness? Hatte Alda Kiel einfach Pech in der Situation?
Besser hättest du es gar nicht formulieren können. Immer wieder ein Bein stellt. Ich sage auch oft gern, man nimmt den Stock und haut sich den vorne in die Fahrradspeichen. Ich weiß langsam nicht mehr, wie es erklärbar ist. Und ich habe das Gefühl, der Mannschaft geht es gerade ähnlich. Es ist natürlich ein Stück weit Unerfahrenheit. Ne? Du hast eine sehr junge Mannschaft. Die haben dieses Jahr noch keinen Spieler eingesetzt, der über 30 war. Aber ich finde, damit kann man es auf Dauer nicht mehr erklären. Es sind wahnsinnig viele individuelle Fehler, die du immer wieder machst. Auch in das Spiel kommst du ja eigentlich wahnsinnig gut rein. Die ersten 10, 15 Minuten sind gut. Wenn du Glück hast, führst du nach 10 Minuten durch Leveling, der einfach keinen Druck hinter den Ball bringt. Und das hast du diese Saison wahnsinnig oft, dass die erste Viertelstunde gut ist und dann auf einmal bricht's zusammen. Und es ist wahnsinnig schwer erklärbar, wo das herkommt, dass sie wirklich den Faden verlieren. Und Frankfurt wurde ja dann auch einfach immer stärker. Was aber auch am Ende daran lag, dass der VfB sein Spiel einfach nicht mehr auf die Kette bekommen hat. Mir fehlt die Erklärung langsam. Am Anfang hat man gesagt, naja, es liegt vielleicht daran, dass die Spieler unerfahren sind. Ich finde, das kann man langsam nicht mehr gelten lassen. Es sind ja auch viele aus der letzten Saison einfach noch dabei. Ich glaube, es ist wahnsinnig komplex, eine Mischung aus Spieler, die immer mal wieder ausfallen. Wenn man sich die Abwehrformation anguckt, ich wüsste nicht, ob der VfB die Saison mal 2-3 Spiele am Stück mit der gleichen Abwehrformation gespielt hätte. Und das ist, glaube ich, ehrlich gesagt, das Kernproblem die Saison, dass du dich auf die Abwehr nicht verlassen kannst. Im Zweifel kannst du gut spielen und ein Bock ist trotzdem immer drin, der dich in Rückstand bringt. Und das war ja in dem Spiel auch wieder so. Also klar, Frankfurt war besser, aber dann halt zumindest das 0:0 und dann macht Alda Kiel einen wahnsinnig blöden Fehler und zieht dann die Notbremse. Dann hast du auch noch das Pech, dass Chabot wirklich gefühlt einen Schritt zu weit vorne ist und so ist Alda Kiel letzter Mann. Also ich glaube, die Abwehr ist diese Saison echt das Problem. Frankfurt im Gegenteil hat es wahnsinnig gut gemacht. Also muss man ehrlich auch sagen, wir werden auf Götze wahrscheinlich gleich noch kommen, der eine wahnsinnige Partie gemacht hat. Es ist dann genau das. Frankfurt ist die Ecke abgeklärter und einfach stabiler und hat das Selbstvertrauen zu sagen, okay, wir packen das, was der VfB letzte Saison noch hatte. Und diese Saison ist es gefühlt so, wenn 10 Minuten kein Tor fällt, dann schalten sie im Kopf ab, was schade ist.
Ja, vielleicht hat man wirklich in der Kontrastfolie Eintracht Frankfurt den Unterschied besonders deutlich gesehen, weil für die SGE ist das Spiel ja nicht so losgegangen, wie man es geplant hatte. Genau. Also ich vermute zumindest, dass man es nicht geplant hatte. Und ich glaube, dass die SGE auch gar nicht in allen Situationen das Spiel spielen konnte, was man so sich vorgenommen hatte. Also Ekitike, der den Ball hält, dann rücken die anderen nach und so weiter. Du hast Götze dahinter, viel über die Flügel auch, Christensen schiebt weit nach vorne und so weiter und so fort. Sondern die Eintracht musste sich ja, die mussten halt freestylen, um zu Chancen zu kommen. Und das haben sie aber hinbekommen. Und bei Stuttgart ist genau das Gegenteil, glaube ich, der Fall. Stuttgart spielt einen unheimlich anspruchsvollen Fußball. Wenn Stiller und Karasor schaffen sich durch das Pressing durchzuspielen. Und das schaffen sie verhältnismäßig oft. Und wenn sie es dann noch schaffen, Millot den Ball zu geben, der dann mit seiner Positionierung letztlich entscheidet, welchen Flügel hätten wir denn heute gerne überladen. Okay, jetzt bin ich mal links, jetzt bin ich mal rechts. dann kriegen sie das ja immer hin. Es gibt immer in jedem Spiel die 10 guten Minuten vom VfB, in denen dann Führi Chancen hat oder dann eben Leveling. Das Problem ist aber, zum einen ist das halt extrem schwierig durchzuhalten, weil es muss alles perfekt passen. Und wenn dann sowas passiert, wie zum Beispiel in diesem Spiel, dass Demirovic quasi keine Rolle spielt. Und du eben, also Woltemade hat nicht von Beginn an gespielt, das war, weil er müde ist. Und also ehrlicherweise an dem, was Sebastian Hoeneß gehört hat, glaube ich auch rauszulesen, dass man vor allem auf das DFB-Pokal-Halbfinale guckt und auch deswegen vielleicht jetzt jemanden nochmal schont. Aber dann hast du eben Demirovic auf dem Feld und der hat, glaube ich, bis in die 53. Minute 7 Ballkontakte oder so. Und das ist dann einfach etwas, mit dem der VfB nicht umgehen kann. Während, glaube ich, Eintracht Frankfurt dann irgendwas sich hätte einfallen lassen und entweder Demirovic anders ins Spiel gebracht hätte oder improvisiert hätte. Und das kann der VfB irgendwie aktuell nicht.
Ja, es ist vor allen Dingen zu oft so einfach. Dabei hättest du die Spieler. Du hast einen Mejo eigentlich, der genau solche Lösungen finden kann. Du hast einen Stiller, der dahinter spielt, der wahnsinnig oft das Pressing einfach überwinden kann. Aber auch der funktioniert im Moment ja, wenn man ehrlich ist, nicht. Und was du über Demirovic gerade gesagt hast, ich glaube, das könnte man über 90% der Spiele die Saison sagen. Also man versteht es nicht so wirklich. Demirovic, die Quote ist ja immer noch nicht schlecht. Also ne, er hat ja nicht wenig getroffen. Aber du hast in wahnsinnig vielen Spielen das Gefühl, der ist einfach nicht drin. Der kriegt keine Bälle. Der ist auch oft einfach am Spiel nicht beteiligt, wo ich mich auch frage, also was ist dann der Plan, wenn Woltemade nicht da ist und Demirovic vorne ganz dann drin ist? Ja, was hast du damit vor? Das Problem ist, und das ist, glaube ich, die zweite Ebene die Saison, die Alternativen funktionieren nicht so gut wie letzte Saison. Also du könntest Undav bringen, aber er hat auch keine Form. Ja. Das Gleiche hattest du wahnsinnig oft auf den Flügeln. Als Führig keine Form hatte, war da auch keiner mehr. Leveling war verletzt. Also man hat auch das Gefühl, es kommt nicht mehr der Druck aus der zweiten Reihe einfach, der letzte Saison beim VfB da war. Und bei Frankfurt hast du genau das Gegenteil eigentlich. Also du hast das Gefühl, egal wen die bringen, das funktioniert. So ein Typ wie Christensen auf der rechten Seite, Alter, was der da abreißt, das ist ja krass. So, und du hast trotzdem das Gefühl, der reißt jedes Spiel wieder ab, weil er das Gefühl hat, hey, hinter mir ist einer, der könnte mir potenziell den Platz streitig machen. Und beim VfB ist so der Druck aus der zweiten Reihe für mich gerade nicht da.
Ja, ganz wichtiger Punkt. Also Knauf zum Beispiel muss verletzt raus, macht bis dahin ein okayes bis gutes Spiel. Und Namdi Collins kommt und ist einfach auch sehr, sehr gut. Also, und du hast die Eintracht, die bis zur 81. Minute, abgesehen von diesem verletzungsbedingten Wechsel, gar nicht wechselt und irre frisch wirkt und Ideen hat und Bahoya und also eigentlich alle haben mal ihre guten Minuten. Über die Defensive muss man sprechen, also in Überzahl darfst du nicht so große Lücken zulassen, aber offensiv war es wirklich, wirklich gut. Und dann wechseln sie aber Skiri, Højlund ein und Amanda und Shaibi. Gut, das war dann nicht mehr viel Spielzeit, die alle bekommen haben. Aber du siehst eben beim VfB, du hast es ja angesprochen, da wird es eher schlechter und man weiß dann auch gar nicht, kommt jetzt irgendwie Hendricks für Mio, vielleicht auch deswegen, also natürlich war Umstellung und Reaktion auf die rote Karte. Aber hat der Mio jetzt nur rausgenommen, weil der schon gelb vorbelastet war oder musste der vielleicht jetzt auch wieder geschont werden? Du hattest den Eindruck, dass Stuttgart einfach physisch oder mental, vielleicht auch beides, nicht für 90 Minuten gerade gebaut ist. Und das ist ja das Thema vom VfB. Man hat ja diese fürchterliche Bilanz gegen Ende des Spiels. Da muss man ja dankbar sein, dass der Gegentreffer in der 70. fällt. Da fällt er wenigstens nicht in die Schlussviertelstunde mit rein. Da wäre es nämlich noch schlechter. Und ehrlicherweise habe ich da jetzt auch schon in manchen Spielen drüber nachgedacht, ob es vielleicht auch physisch beim VfB gerade nicht gut genug bestellt ist. Das, also, ist immer sehr schwierig von außen zu beurteilen. Aber also Eintracht Frankfurt wirkte so kräftig, auch noch am Schluss dieser Partie, dass ich sogar das Gefühl hatte, das war fast so, die haben das auch gespürt und deswegen haben die diese Lücken in der Abwehr gelassen. Das ist jetzt sehr küchenpsychologisch und sehr laienhaft von außen. Aber die wussten ja, gut, zur Not, dann überrennen wir die halt nochmal. Das kriegen wir nämlich heute schon hin. Während der VfB wirklich schon ordentlich am Pumpen war und ich glaube, das lag nicht nur an der Unterzahl. Was denkst du denn dazu?
Ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Ich glaube, wenn man auf die letzte Saison nochmal schaut, war es genau umgekehrt. Es gab ja schon auch da mal späte Gegentore, auch um die 70., 80. rum. Aber du hattest eigentlich immer das Gefühl, und oft hat es auch funktioniert, dass der VfB in den letzten 10 Minuten oder teilweise wie Leverkusen auch in der Nachspielzeit noch was reißen konnte. Und das Gefühl hast du dieses Jahr, diese Saison gar nicht. Also eigentlich ist es sehr oft so, ab der 75. spätestens hast du das Gefühl, da geht die Luft raus. Und es gibt eigentlich keine klare Begründung dafür, glaube ich. Also klar, Dreifachbelastung am Anfang der Saison wurde gern gezogen, finde ich, zieht mittlerweile aber nicht mehr. Wenn man aber sich den Kader anguckt, sind einfach wahnsinnig viele Spieler immer mal wieder verletzt gewesen. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Ne? Also wenn ich jetzt den Kader mir im Kopf irgendwie vor Augen führe, dann war keiner mal nicht verletzt irgendwann diese Saison. Und das ist natürlich schwierig, ne? Wenn du keinen Stamm hast in der Mannschaft, der durchweg fit ist und die Einzelnen dann auch immer wieder wegbrechen und sei es nur für 2 Wochen. Ich habe schon das Gefühl, dass da physisch einfach ein Problem ist, was ich niemandem anlasten würde, weil du, glaube ich, auch einfach, wie gesagt, wahnsinnig viele verletzte Spieler hast. Aber dann, finde ich, musst du entsprechend aufstellen und vielleicht auch entsprechend wechseln. Das war in dem Spiel jetzt natürlich wieder beeinflusst durch die Rote. Schwierig, ähnlich wie gegen Kiel, als Sergio die unnötige Rote sieht. Das macht natürlich schmeißt den Plan über den Haufen. Aber du hast immer das Gefühl, am Ende ist die Luft raus. Und wie du gesagt hast, bei der Eintracht, ja, da waren Lücken in der Abwehr, aber ich hatte auch manchmal so das Gefühl, also glauben die können sich das leisten? So, weil, also, ja, komisch.
Ja, ist es wirklich. Und ich meine, beim VfB, es ist immer noch sehr viel möglich. Ich meine, wir hatten in der Länderspielpause die Vertragsverlängerung von Sebastian Hoeneß. Darf man nicht unterschätzen, was das, glaube ich, fürs Umfeld und wahrscheinlich auch fürs Team bedeutet. Du hast eben jetzt das DFB-Pokal-Halbfinale zu Hause gegen Leipzig. Okay, Leipzig kommt jetzt mit Jude Löw als Trainer, also mutmaßlich Jude Löw, aber auf jeden Fall nicht mit Marco Rose. Das ist schon mal so eine kleine Unbekannte. Aber im Grunde hast du ja im Grunde aktuell noch nicht die Gewissheit, aber das doch drängende Gefühl, also wenn es der Europapokal wird, dann über den DFB-Pokal. Denn so sind es 5 Punkte auf den Europapokal generell und es wären jetzt schon 8 Punkte auf die Champions League. Das ist natürlich noch machbar, aber wenn ich mir zum Beispiel angucke, jetzt dann nach diesem Leipzig-Spiel, spielt man auswärts in Bochum und da sind jetzt Mittelstädt und Stiller mit der 5. gelben Karte gesperrt und Alter Kielfeld auch rot gesperrt. Also, willst jetzt auch nicht jinxen, man kann natürlich trotzdem mit Bochum gewinnen. Will jetzt nicht behaupten, das ist schon, aber also, ist schon wirklich eine vertrackte Situation beim VfB und ich habe so ein bisschen den Eindruck, da würde mich deine Meinung interessieren, diese Euphorie, die zwischendurch da war, zu Recht, wegen der Vertragsverlängerung, die hat schon wieder einen ganz schönen Dämpfer bekommen, jetzt am Samstagabend.
Voll. Also ich glaube, die Euphorie, da ist jetzt mal ordentlich auf die Bremse getreten worden. Wobei ich immer noch finde, man darf jetzt auch nicht alles verteufeln. Ich glaube, man hat letztes Jahr ein Stück weit auch überperformt. Und man ist immer noch, also wenn du mir vor 10 Jahren gesagt hättest oder auch vor 2 Jahren noch gesagt hättest, du spielst eine Saison im gesicherten Mittelfeld auf Platz 10 oder 11 oder 12, vollkommen in Ordnung. Ich glaube, die Ansprüche sind vielleicht auch ein Problem jetzt geworden. Auch bei einzelnen Spielern merkt man schon, dass die nicht mehr mit dem zufrieden sind. Und das ist natürlich dann, ne, für eine Dynamik in der Mannschaft vielleicht auch problematisch, wenn du glaubst, du kannst höher spielen. Aber wie oft ich die Formulierung, die du eben gehabt hast, diese Saison schon gehört habe, es ist noch viel möglich. Ich glaube, das höre ich jetzt seit der Winterpause. Da kamen sie auch wahnsinnig gut raus. Und trotzdem hast du nie das Gefühl, dass sie in so einen Lauf kommen, dass sie die Spiele am Ende auch ziehen, so wie jetzt gegen Frankfurt. Ich glaube, es wäre nicht unmöglich gewesen, selbst in Unterzahl noch auszugleichen. Aber im Moment doch. Und das ist eigentlich das ist halt schade. Also ich glaube, so viele Möglichkeiten zu gucken, was noch möglich ist, werden nicht mehr kommen. Und ich sehe ehrlicherweise jetzt im Pokal auch schwarz und auch gegen Bochum, glaube ich, wird es schwierig, wenn sie so spielen, wie sie jetzt spielen. Weil Bochum einfach die kämpferische Komponente auch noch mal mehr drin hat. Ja, es war jetzt viel VfB. Ich glaube, man muss aber auch sagen, dass Frankfurt es gut gemacht hat. Ne? Ja. Das darf man auch nicht vergessen, um die Brücke dir auch wieder zu bauen. Frankfurt hat es natürlich auch einfach gut gemacht.
Aber wirklich. Und man könnte über jeden Spieler da länger sprechen. Aber Mario Götze, das ist einfach so schön. Ich hab das schon mal vor ein paar Wochen gesagt. Aber wie schön es einfach ist, Mario Götze gesund und in seiner zweiten Prime zu sehen. Ja. Geht eigentlich streng genommen gar nicht. Aber einfach so toll, ihm beim Fußballspielen zuzugucken.
Du merkst halt auch, das ist seine Rolle, ne? Also gefühlt ist er jetzt endlich nach der Zeit in Frankfurt wieder auf der klaren 10 angekommen, mit dabei allen Freiheiten, die für ihn dazugehören. Und also wahnsinnig stark, auch jetzt im Spiel gegen VfB wieder. Der war in jeder Aktion, die gefährlich war, war Götze irgendwie beteiligt. ich finde, klar, er hat nicht mehr die krasse Geschwindigkeit, aber die Übersicht, die in dem Spiel immer noch drin ist und dass er weiß, wie er jetzt verlagern muss und wo der Ball als nächstes hin muss, ist wahnsinnig beeindruckend. Also es hat, wie gesagt, jetzt, glaube ich, eine Zeit lang gebraucht, bis er immer weiter nach vorne gerückt ist. Er war ja mal auf der 8, dann war er mal auch wieder ein bisschen so halb rechts. Und jetzt hat er es doch heimlich still und leise doch für mich wieder auf die klare 10 geschafft. Und du siehst halt einfach, was er da kann, ne? Also es ist wirklich, wie du sagst, total schön, das nochmal zu sehen, dass der auch wahnsinnig befreit aufspielt. Und auf einmal trifft er auch wieder, ne? Er war jetzt nicht der Torgefährlichste eigentlich in der letzten Saison noch. Und auf einmal hast du das Gefühl, er trifft auch wieder. Das ist schon, ja, für mich vielleicht für einen der Awards heute auch ein Kandidat, um da jetzt nicht zu sehr zu spoilern.
Ja, ich glaube, das haben wir alle so ein bisschen auf dem Zettel. Und in fast jeder längeren Unterbrechung ist Mario Götze bei Dino Topmöller. Also er scheint auch
genau aufgefallen.
Als spielerischer Arm des Trainers eine wichtige Rolle zu spielen. Und vielleicht ist er auch deswegen jetzt wieder mehr auf die Zehen gerückt, weil er muss halt den Mamouche-Part erfüllen. Also Ekitike, wahnsinniger Spieler, aber halt nicht derjenige, der nochmal den Kopf hochnimmt und querlegt oder den Steckpass spielt, sondern halt eher zu oft den Abschluss nimmt. Das heißt, Götze muss derjenige sein, der die Vorlagen spielt. Der hätte wahrscheinlich am liebsten sogar bei seinem Tor nochmal quergelegt, wenn es gegangen wäre auf jemand anderen. Und die ergänzen sich aber wirklich gerade sehr gut da vorne. Und das führt dann, glaube ich, auch dazu, dass dann in diesem Fahrwasser, in diesem Sog, dann auch eben Bahoya wirklich viel, viel besser jetzt reinkommt bei der Eintracht. Auch ein Tuta, der jetzt als Sechser gespielt hat, aber sich viel nach vorne eingeschaltet hat. Brown habe ich ja vorhin schon genannt, super Spiel gemacht. Collins haben wir ja auch schon angesprochen. Also du merkst, wie es manchmal ist, wie letztes Jahr beim VfB, wenn es gut ist und du gute Spieler hast, an denen du dich immer orientieren kannst, also ein Theat und ein Christensen, die fallen, und ein Götze, die fallen unter ein gewisses Niveau nie.
Das ist es.
Dann kannst du dich an denen auch hochziehen und dann werden alle so ein Stückchen besser.
Aber Götze auch, also wahnsinnig beeindruckend, für mich auch neue Komponenten einfach dabei. Für mich war er immer so der Pin, der aufs Pressing gegangen ist. Also er initiiert auch wahnsinnig oft das Pressing vorne, das kannte ich so von ihm nicht. Und wenn ich jetzt nicht völlig daneben liege, ich habe nochmal geguckt, 12,5 Kilometer war der laufstärkste Spieler in diesem Spiel. Und das ist Mario Götze, der auf der 10 spielt. Also muss man auch nochmal hervorheben, wie er auch defensiv einfach mitarbeitet. Und halt, ne, das war jetzt nicht immer der laufstärkste Spieler. Er hatte immer eine gute Übersicht, ist auch immer viel gelaufen, aber da ist mir jetzt schon auch in dem Spiel nochmal aufgefallen, dass er gefühlt überall war. Und das ist natürlich schon beeindruckend. Plus, wie du sagst, THT und Christensen auch einfach, die einfach ein Niveau die Saison durchhalten, was ich auch wahnsinnig beeindruckend finde. Und was mir noch aufgefallen ist, auch im Tor Santos, war ja auch, ne, also war immer mal gut, hatte auch immer mal Wackler drin, aber gestern fand ich ihn wahnsinnigen Ruhepol, auch in diesem Spiel, auch vom Spielaufbau raus. Du hattest nie das Gefühl, dass da irgendwas anbrennen kann hinten. Muss man auch noch mal sagen, dafür, dass Trapp gerade jetzt nicht da ist. Santos irgendwie auch eine interessante Komponente da hinten drin im Tor bei der Eintracht.
Aber wirklich. Mario Götze übrigens, ich habe es im BVB-Schwerpunkt, glaube ich, erwähnt, klar, wo auch sonst, in der Saison 22/23 ligaweit der laufstärkste Spieler. Also das krass, ist eine Komponente, die unterschätzt man immer bei ihm. Ja. Aber das ist so, wie Florian Wirtz der zweikampfstärkste Spieler ist der Liga aktuell. Und da denkt man halt auch immer nur an Tore, Vorlagen und so weiter. Vielleicht noch an Sprints. Aber ja, also wirklich, es läuft gerade bei der Eintracht und das genießen alle Eintracht-Fans sehr und gucken sehr gespannt auf die jüngere Zukunft jetzt, denn man wird jetzt dann in Bremen spielen, aber vor allem dann bei den Spurs, bei Tottenham in der Europa League, dann zu Hause gegen Heidenheim und dann kommt schon das Rückspiel gegen Tottenham. Wie gesagt, 5 Punkte Vorsprung auf den ersten Nicht-Champions League-Platz sind es aktuell für die Eintracht, also das lässt sich sehr, sehr gut an und auf der anderen Seite habe ich ja schon gesagt, wie es für den VfB Stuttgart weitergeht, jetzt dann zu Hause DFB-Pokal Halbfinale gegen Raber Leipzig und dann geht's zum VfL Bochum. Ein Team, das auch sehr gerne Europapokal spielen würde, das ist der SC Freiburg und mit dem wollen wir uns jetzt beschäftigen. Das war das zweite Sonntagsspiel am heutigen Sonntag. Und Freiburg ist es aber nicht gelungen zu gewinnen und deswegen ist man zumindest Stand jetzt erstmal wieder rausgefallen aus den Europapokalplätzen. Wie konnte das passieren und vor allem gegen wen? Gegen den ersten FC Union Berlin natürlich. Da musste Jong schon in der 7. Minute verletzt ausgewechselt werden. Für Ilic vergibt dann eine sehr gute Chance. Renault pariert einen Freistoß von Grifo und dann scheint aber das Spiel zugunsten des SC Freiburg sich zu entwickeln. In der 29. Minute spielt sich Freiburg aus einem sehr ruhigen Spielaufbau heraus, am rechten Flügel durch. Gregoritsch kommt entgegen, lässt klatschen, Grifo startet in die Tiefe und so kriegt man es mit einem, es ist nicht direkt Steilklatsch tief, aber im der Struktur dann irgendwie doch, so bekommt man dann Grifo eben in der Tiefe an den Ball, der flankt flach auf Höhler vom Flügel aus und der muss nur noch den Ball ins Tor drücken und so führt der SC Freiburg mit 1:0, aber es dauert wirklich gar nicht lange, nämlich von der 29. nur bis zur 30. Minute und dann ist diese Führung schon wieder dahin, denn Union antwortet vom Wiederanpfiff weg, ein hoher Ball in den Strafraum wird nicht sauber geklärt. Und so kann Rani Khedira, ausgerechnet Rani Khedira, der jetzt wirklich nicht durch Torgefahr aufgefallen ist in der Vergangenheit, mit viel Wucht und gefühlt 200 km/h aus 16 Metern schießen und zum 1:1 spielen. Lienhardt hatte vorher Hollerbach noch am Schuss gehindert und so aber Khedira den Ball aufgelegt. Ist ein bisschen unglücklich für den SC Freiburg, aber spricht auch für ein Motiv, was sich dann auch in der zweiten Hälfte gezeigt hat, nämlich dass die letzte Konsequenz bei einigen Defensivaktionen gefehlt hat. Das merken wir dann in der 49. Minute. Vorher ist aber noch wichtig zu erwähnen, dass sich nur Atubolo in einer Aktion mit Lienhardt verletzt. Er steht aber erstmal noch auf dem Feld, als in der 49. Minute sich dann Skarke sehr einfach auf dem Flügel durchsetzt und auf Ilic flankt, der komplett frei zum 2:1 für Union führen kann, treffen kann. Vorher hatte Renault einen langen Ball geschlagen, Ilic dann auf Skarke rausgespielt und war dann vom rechten Flügel durchgelaufen. Hatte wohl auch deshalb keinen Gegenspieler. Lienhardt orientiert sich einmal kurz an ihm, dann geht er kurz in die andere Richtung und schon war der Abstand zu groß, um noch eingreifen zu können. Ilic köpft das 2:1 und kurz danach kommt es noch schlimmer für den SC Freiburg, nur Atubolo muss dann verletzt raus in der 57. Minute. Man muss allerdings sagen, dass Müller ihn so gut vertreten hat, dass das dann nicht die große Geschichte dieses Spiels wurde. Allerdings fallen auch keine weiteren Tore. Renault pariert einmal nochmal super gegen Grifo. Und das waren eigentlich schon so die großen Chancen vom SC Freiburg. Und so, Miri gewinnt Union mal wieder auswärts und holt sich natürlich drei ganz wichtige Punkte. So wichtig, dass sie aus dem Abstiegskampfsegment rausgerutscht sind im Rasenfunk. Das heißt, ich denke, das Primärziel dieses Vereins ist erreicht. Steffen Baumgart wird zufrieden sich auf die Schulter klopfen. Was hat denn Union besser gemacht als der SC Freiburg in der Partie?
Ich glaube, dass sie in einzelnen Situationen bessere Entscheidungen getroffen haben. Also insgesamt muss man Union, glaube ich, zusprechen, dass sie extrem stark bei zweiten Bällen sind. Also es werden ja relativ viele lange Bälle gespielt. Also gerade jeder Abstoß geht eigentlich lang. Ich glaube, es wurde kein einziger Abstoß flach hinten rausgespielt. Aber sie sind extrem stark bei den zweiten Bällen. Die sind eigentlich fast immer gefühlt bei ihnen. Nichtsdestotrotz hatte Freiburg deutlich mehr Ballbesitz, aber ich finde, Freiburg hat sich oft selbst ein bisschen im Weg gestanden, weil sie häufig die falsche Entscheidung getroffen hat, wann sie abbrechen Situationen und wann sie weiter schnell zielgerichtet nach vorne spielen. Da gab es so ein, zwei Situationen von Gregoritsch, die da relativ bezeichnet waren, wo eigentlich ein bisschen Platz nach vorne war und er dann aber abkappt und nochmal hinten rumspielt und dadurch Union dann wieder die Chance gibt, sich wieder kompakt aufzustellen. Ich glaube, dass das am Ende ein bisschen das Freiburger Problem war, dass sie da einfach zu oft die falschen Entscheidungen getroffen haben und deswegen aus ihrem mehr Ballbesitz zu wenig rausgesprungen ist.
Wie hat dir da die Spielanlage generell gefallen? Ich war ein bisschen verwundert, dass Freiburg so viel Flanken geschlagen hat und so viel über den Flügel spielen wollte, weil das doch eigentlich was ist, was man gegen Union vermeiden sollte. Und es waren jetzt 32 Flanken aus dem Spiel heraus, 37 insgesamt. Davon sind zwar schon einige angekommen, aber da täuscht die Statistik. So richtige Chancen gab es nach Flanken eigentlich nur nach der einen von Grifo auf Höhler beim 1:0, aber das war ja nicht die klassische Flanke, sondern das war ja quasi, wir sind hinter die Kette gekommen und legen den Ball dann nach innen. Also stand man sich auch dahingehend selbst im Weg, dass man da vielleicht den falschen Ansatz gewählt hat?
Ich weiß nicht, also ich habe im Spiel schon gedacht, der Einzige, der mir wirklich auch so bei Freiburg immer mal wieder negativ aufgefallen ist, war Osterhage. Ich fand, der hat kein gutes Spiel gemacht und ich glaube, dass sie da einfach nicht die Möglichkeiten hatten, groß durch die Mitte zu spielen. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich der Plan war, viel über außen zu kommen. oder ob sie es einfach ergeben hat, weil sie da nicht stark genug waren, um durch die Mitte spielen zu können. Wenn Griffo zum Beispiel in die Mitte gegangen ist, finde ich, der hatte überraschend viele technische Fehler. Es war nie dramatische Sachen, aber es reicht ja immer, wenn der Ball dann doch mal irgendwie so einen halben Meter zu weit vom Fuß wegspringt, weil dadurch irgendwie eine Lücke, die vorher auf war, schon wieder zugeht. Deswegen, ich finde, es war bei Freiburg, fand ich jetzt nichts, wo ich sagen könnte, das war eine Vollkatastrophe, aber es waren immer so 1, 2 kleinere Fehler, die die Situationen am Ende zerstört haben, die sie sich eigentlich vorher hätten aufmachen können.
Also das mit den technischen Fehlern, das fand ich einen sehr guten Hinweis, vor allem, weil es auch nochmal quasi was verdeutlicht, was Union nämlich gut gemacht hat, denn die haben diesen kurzen Moment dann immer genutzt, um sich zu formieren oder den Ball zu gewinnen. Also die waren einfach sehr, sehr gut im Verteidigen. Und bei Freiburg, also ich finde es interessant, dass du Osterhage so ansprichst, er ist mir nicht so negativ aufgefallen, aber seine Rolle habe ich hinterfragt. Also über weite Teile des Spiels war es so, dass Eggestein zwischen die Innenverteidiger abgekippt ist. Also Freiburg hat nominell mit einer Viererkette gespielt und im Aufbau dann eben mit einer Dreierkette. Und Osterhage ist dann oft nach links abgekippt, um dann anspielbar zu sein. Also dass sie quasi ums Dreieranlaufen von Union rumspielen konnten. Aber damit war ja per se, wenn du beide Sechser rausziehst aus dem Zentrum, was ist dann frei? Das Zentrum. Und wer stand dann im Zentrum? Ja, niemand mehr. Und wo haben sie dann hingespielt? Ja, auf dem Flügel, logisch, weil da war ja auch der Rest und das ist ja auch in Ordnung. Also Freiburg spielt ja oft mit diesen 3-gegen-3-Situationen auf dem Flügel mit eben Grifo, Günther und auf der anderen Seite hast du Doan, Cedilla. Aber wenn der Ball nicht bei Doan war, ist halt auf dem Flügel nichts passiert, so fast gar nichts. Und irgendwann hätte man das vielleicht schon erkennen können, finde ich. Also ich verstehe dann manchmal Julian Schuster nicht. Also man stellt dann Dingchi und Beste aufs Spielfeld und ausgerechnet Beste spielt dann total eingerückt, obwohl der auf dem Flügel eigentlich besser wäre. Dingchi spielt dann eben zentral, aber hat eigentlich kaum Aktionen. Das waren eher so Zufallsprodukte, dass er mal irgendwie in Ballbesitz gekommen ist im Angriffsdrittel. Also ich will jetzt nicht irgendwie sagen, hier vercoacht oder alles ganz schlimm, denn das war es nicht. Freiburg hat ein okayes Spiel gemacht, aber Union war halt besser. Aber Freiburg ist halt eigentlich in einer Situation, dass Union nicht besser sein dürfte im Auswärtsspiel. Und ich habe es ehrlicherweise nicht verstanden, was man da sowohl der Plan A als auch das, was man sich dann überlegt hat im Spiel, hat mich nicht überzeugt.
Ja, wobei, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich schon das Gefühl hatte, dass Griffo zum Beispiel häufiger in die Mitte geschoben hat und versucht hat, dann mal die Mitte zu übernehmen. Aber es kam halt echt wenig aus dem Ballbesitz bei raus. Also selbst wenn sie haben sich dann immer, ich finde, ins letzte Drittel kamen sie dann eigentlich kaum, weil sie halt entweder dann die falsche Entscheidung getroffen haben oder es oft auch so leichte Ungenauigkeiten im Passspiel dann gab. Dann kam hier mal ein Pass einen Schritt zu weit, da mal ein Stück am Mann vorbei. Und wenn du halt dann so einen Tag hast, wo irgendwie dann alles so ganz, es waren, wie gesagt, keine katastrophalen Fehler, aber es waren immer so 1, 2 Ungenauigkeiten, die Situation halt kaputt machen. Und dafür verteidigt Union dann einfach zu gut, um dir das dann leisten zu können, dass du da nicht aufmerksam und genau genug spielen musst.
Ja, stimmt. Und das ist vielleicht nämlich noch der zweite Aspekt, der eben noch dazugehört. Also ja, das stimmt, Griffo ist manchmal zentral hingezogen, aber dann stand da halt Rani Khedira und hat gesagt, ja, also ich würde dir den Ball jetzt dann abnehmen, wenn es dich nicht stört und den Gegenangriff einleiten. Also Union hat halt auch einfach super verteidigt. Ich fand Khedira war stark, Haberer auch völlig in Ordnung. Trimmel habe ich neulich schon meine Bewunderung dafür geäußert, dass der einfach wieder eine wichtige Rolle spielt. Warum wird er nicht alt? Was soll das? Es lässt uns alle schlecht dastehen. Bitte hören Sie auf damit, Herr Trimmel. Und dann halt die Innenverteidigung. Also in dem Spiel hat mir Late besonders gut gefallen. Querfeld hatte so 2, 3 Mal so kleinere Probleme, wenn er aus der Kette raus musste. Aber wenn rechts von dir Duki steht und links von dir Late, ich glaube, da fühlt man sich auch geborgen und sicher, auch wenn man mal ein Fehlerchen gemacht hat im Spiel. Also Union hat einfach sehr, sehr, sehr gut verteidigt. Und wie gut die es geschafft haben mit ihren langen Bällen, bei denen man ja immer wusste, was kommt, nämlich was du besprochen hast, nämlich, ja, wir wollen halt den zweiten Ball haben. Dass das quasi mit Ansage klappt, dass auch jeder Abstoß kurz ausgeführt wird. Und alle sehen ja dann auch, wo der Abstoß hingeht, weil sie verschieben ja auf den Flügel. Und trotzdem landet der zweite Ball in 2 von 3 Fällen bei Union. Ich fand das absolut faszinierend, dass das funktioniert und mit welcher Konsequenz sie das dann auch durchziehen. Und deswegen finde ich persönlich den Sieg auch gerechtfertigt.
Ja, ich auch. Ich finde auch, dass sie dann trotz des deutlich geringeren Ballbesitzes irgendwie mehr investiert haben letztlich und sich auf ihre Stärken besonnen haben. Wo du Late ansprichst, hatte ich eine Situation im Kopf, wo ich immer wieder den Kopf schüttel. Ich glaube, es war gegen Doan, wo Doan auf außen den Ball bekommt und Late eigentlich, also er steht direkt vor ihm, er muss in den Zweikampf gehen und schaltet aber kurz ab und hebt den Arm. Steht direkt vor ihm und statt aber ihm einfach den Ball abzunehmen quasi, bleibt er einfach kurz stehen und hebt den Arm, sodass Doan einfach an ihm vorbeiläuft quasi auf die Grundlinie und dann querfällt, was glaube ich den Ball ins Ausgrätscht. Das verstehe ich immer nicht. Da denke ich mir, du bist doch schon im Zweikampf. Wie kann ich denn im Zweikampf einfach stehen bleiben und den Arm heben, wenn es quasi in meinen eigenen 16er reingeht? Also da kann ich mir das halt nicht mehr leisten. Und es war auch einfach kein Abseits. Das ist mir immer wieder ein Rätsel, wie man da in der Situation Abseits reklamieren kann und nicht erstmal die Situation bereinigt und danach vielleicht sagt, hey, das war doch Abseits. Ja, muss ich immer wieder ein bisschen den Kopf schütteln. Aber ansonsten gebe ich dir schon recht, die haben es schon echt gut verteidigt. Wer mir auch gut gefallen hat, war Illich. Ich fand den sehr aktiv vorne, hat das auch extrem gut gemacht, auch mit den ganzen langen Bällen. Finde ich, hat er mir echt gut gefallen. Und wen ich auf Freiburger Seite aber nochmal rausheben muss, auch wenn letztlich auch bei ihm immer zu wenig bei rumgekommen ist, ist Doan. Also ich finde, das war echt so der Lichtblick. Dem hat, glaube ich, immer so ein bisschen der Anspieler gefehlt, der mal mit ihm ein bisschen Kurzpassspiel spielt. Das hat man ja bei dem 1-0 dann auch gesehen, wo Gregoritsch sich mal auf seiner Seite hat fallen lassen und sie dann sich da relativ easy einmal durchkombiniert haben. Also ich finde, Doan war so der, wo man immer das Gefühl hatte, wenn der den Ball hat, kann vielleicht mal was funktionieren.
Aber wirklich. Am Ende ist dann aber zu wenig geschehen, selbst wenn Doan am Ball war, und so verliert eben Freiburg dieses Spiel, hat damit jetzt also Punktgleichheit mit Rang 6, das heißt, man ist noch nah dran. Auf die Champions League wären es auch 3 Punkte, also man muss das jetzt nicht überdramatisieren, aber die nächsten beiden Spieltage, die könnten dann schon richtungsweisend werden. Zu Hause gegen den BVB und auswärts bei Borussia Mönchengladbach. Die einen wollen von hinten an Freiburg vorbeiziehen, die anderen wollen ihren Vorsprung auf Freiburg beibehalten oder vielleicht sogar ausbauen. Sind wir mal gespannt, wie es da weitergeht. Und bei Union, da kommt man jetzt langsam in eine Ruhepulsregion, die angenehm ist. 30 Punkte sind es, 8 Punkte Vorsprung auf Heidenheim. Natürlich ist es damit offiziell noch nicht geschafft, aber arg viel Punkte muss man jetzt nicht mehr holen, um den Klassenerhalt sicher zu haben. Gegen Wolfsburg geht es jetzt dann weiter und dann auswärts zu Leverkusen. Und so unangenehm, wie es aktuell wieder ist, gegen Union zu spielen, scheint man ja zur alten Kernidentität zurückgefunden zu haben. Und damit kommt man auch wieder zu dem Zustand, dass man eigentlich bei keinem Spiel sagen kann, ob das jetzt verloren gehen muss oder nicht, egal gegen welchen Gegner. Union ist wieder alles zuzutrauen. Und so ist es ja auch bei der Borussia aus Mönchengladbach. Denn die Borussia, die ist so ein bisschen, ja nicht mehr die Überraschung dieses Spieltags, denn so richtig überraschend ist es nicht, hat auch mit dem Gegner zu tun. Aber man hat es tatsächlich geschafft, im richtungsweisenden Spiel mit Leipzig durch einen Sieg an Leipzig vorbeizuziehen und das auch mit einem wirklich guten Spiel. Also in der ersten Hälfte spielt vor allem Gladbach offensiv, hat allerdings noch wenige Chancen. Leipzig hat seine stärkste Phase direkt nach Wiederanpfiff, da hat Baumgartner 2 Chancen. Dann allerdings trifft eigentlich in diese gute Phase hinein Gladbach. Nach einer kurz ausgeführten Ecke kommt Itakura in der 56. Minute im Rückraum zum Schuss. Van de Voort pariert den Schuss zwar stark, aber Player kann den Abstauber per Kopf reinmachen zum 1:0. Und dieses 1:0, das ist dann auch der Endstand, das täuscht aber extrem über all das hinweg, was dann noch passiert ist, denn allein Player trifft, glaube ich, 2-mal den Pfosten, Elvedi köpft auch nochmal an den Pfosten, irgendwann steht Seoane auf 5er-Kette um, das hat man jetzt auch noch nicht so häufig gesehen bei Gladbach. Wenn man sich allerdings die Chancen von Leipzig zu Gemüte führen will, dann ist es ein sehr, sehr kurzer Spielfilm, also Simmons schießt in der Nachspielzeit noch einen Freistoß drüber. Das ist eigentlich so fast schon die größte Chance. Und das zeigt dann vielleicht auch, Max, warum dann nach diesem Spiel nicht nur die Ernüchterung sehr groß war auf Leipziger Seite, sondern man eben dann auch die Reißleine gezogen hat und sich von Marco Rose getrennt hat. Mit dem Blick auf welches Team willst du anfangen? Wollen wir erst über Gladbach sprechen oder müssen wir erst über Leipzig sprechen?
Dann lass uns doch lieber erstmal über Gladbach sprechen wollen, als über Leipzig sprechen müssen, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, bei Gladbach habe ich so das Gefühl gehabt, die sind eigentlich Leipzig und haben sich irgendwie anders angezogen. Also ich fand, sie hatten ein sehr gutes Auswärtsspiel dafür, dass sie eigentlich ein Heimspiel hatten. Sie haben wahnsinnig auf Umschaltmomente gesetzt, haben auf Konter gesetzt, aber das war wahnsinnig effektiv. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass Leipzig sie A, wirklich Zugriff kriegt, B, wusste Leipzig mit dem eigenen Ballbesitz dann auch nicht so viel anzufangen. Und Gladbach hat es dann in den Umschaltmomenten, die sie hatten, wahnsinnig gut gemacht. Auch über die Außenverteidiger Scully und Ulrich, die immer mal wieder nachgerückt sind, wenn es nötig waren, aber trotzdem die Konterabsicherungen, die man nun mal gegen Leipzig braucht, auch immer noch hatten. Fand ich schon krass, aber man hätte mir genauso gut erzählen können, sie spielen in Leipzig und ich hätte es dir auch geglaubt. Also, dass das ein Heimspiel war für Gladbach, fand ich interessant.
Ja, ist ein sehr guter Punkt, weil es ja auch so war, hätte die Borussia ihre Konter besser ausgespielt, dann wäre das Spiel ja viel früher entschieden gewesen. Ja. Also, dass es so eng war, dem Ergebnis nach, lag ja vor allem an der Chancenverwertung und klar, auch die Pfostentreffer kommen damit rein. Aber da, ja, das stimmt, das war schon ein interessanter Punkt. Ich meine, sie hatten auch tiefen Ballbesitz in der ersten Hälfte. Da fand ich interessant, dass Skelly so weit eingerückt positioniert war. Also generell war es ja interessant, weil Honorar und Schwanzerer auf dem Feld standen, aus unterschiedlichen Gründen. Der eine wieder fit, der andere für den gesperrten Kleindienst. Und Honorar war dann quasi, wenn sie tief im Ballbesitz waren, war Honorar eher so quasi der Rechtsverteidiger oder quasi der tiefste auf dem rechten Flügel stehende Spieler und Skelly war eingerückt.
Genau.
Ich glaube, damit sie ihn auch einfach in die Aktion reinbekommen. Zwischendurch habe ich mir aber gedacht, ob sie das überhaupt hätten machen müssen, weil Leipzig solche Probleme hatte, dass ich glaube, man hätte Honorar höher schieben können. Aber es war wahrscheinlich Restabsicherungsthema und so weiter, was du auch schon angesprochen hast. Mit Hack war es ja ähnlich. Hack war ja auch überall zu finden, schon auch viel auf dem Flügel, aber ja auch sehr viel im Zentrum, sehr viel in den Halbräumen, hat immer wieder geguckt, wie hat Weigl den Ball, kann er mich vielleicht direkt anspielen zwischen den Ketten. Und so hat dann Gladbach mit so ganz wenigen Kniffen Leipzig schon für irre Probleme gestellt. Und ich glaube, das sagt schon über beide was aus, aber vielleicht ein Stückchen mehr über Leipzig als über die Borussia, dass das so war.
Das war eigentlich das Dramatischste, fand ich, dass genau diese wenigen Kniffe waren, die Leipzig komplett ausgehebelt haben. Und wie du schon gesagt hast, am Ende können sie auch 3-4-0 verlieren, wenn wir ehrlich sind, und können sich am Ende nicht beschweren. Gladbach trifft noch dreimal den Pfosten, hat aber auch noch andere Chancen im Spiel. Eigentlich krass, weil Leipzig jetzt nicht große Verletzungssorgen eigentlich hatte und man hatte auch nicht das Gefühl, dass sie so ins Spiel gehen müssen, wie sie reingegangen sind. Aber gefühlt ist nichts gelungen, muss man ehrlich sagen. Kann mich an keinen wirklich wahnsinnig gefährlichen Abschluss von Leipzig erinnern. Simmons ist ganz am Anfang, mal, ich glaube, 9. Minute oder so, zieht er von außen rein und versucht den klassischen Simmons-Move so. Aber ansonsten habe ich von Leipzig offensiv fast gar nichts gesehen. Ich glaube, das wäre möglich gewesen gegen die Gladbacher, die eben doch schon sehr auf Umschaltmomente größtenteils aus waren. Aber da kam nicht viel.
Ja, also ich glaube, diese Baumgartner-Chancen waren tatsächlich die größten.
Ja.
Direkt nach Wiederanpfiff, aber ich gucke gerade die Expected Goals-Werte. Also am Ende der Gesamtwert, der kumulierte Wert für Leipzig, der sieht eigentlich okay aus. 1,3, so je nach Anbieter ist es, kann es sogar mehr sein. Aber die Chancen, über die wir jetzt gerade sprechen, 0,06 und 0,16. Also die Großchance schlechthin war das auch nicht. Ich meine, wir müssen jetzt, glaube ich, nicht nochmal irgendwie erklären, wie schlecht das war, weil Leipzig hat es ja selbst gesehen und deswegen auch eine Konsequenz draus gezogen.
Ja.
Aber ich glaube, interessant ist halt nochmal darauf hinzuweisen, dass das Problem halt wieder war, dass du dir wenig bis keine Chancen herausgespielt hast und dass du vor allem im Kreieren von Chancen so wahnsinnig unkreativ warst. Also es waren wieder irre viele Flanken, 33 Flanken, 26 davon aus dem Spiel heraus. Ja, du hattest 19 Schüsse, aber davon sind nur 3 aufs Tor gekommen.
Ja.
Also sehr, sehr viel Geblocktes, sehr vieles auch was ich so eher als Verzweiflung sehen würde. Also Ball wird aus dem Strafraum rausverteidigt, weil Itakura und Elvedi haben ein fantastisches Spiel gemacht. Die haben wirklich alles rausverteidigt. Ja, und dann wurde der Ball halt rausgeköpft. Ja, und dann hat halt derjenige, der den Ball da bekommen hat, und das war egal, ob das Klostermann war oder Baumgartner oder wer auch immer, der hat halt dann draufgebolzt und dann ist der Ball halt geblockt worden oder 20 Meter übers Tor gegangen. Also es war einfach insgesamt offensiv wieder sehr, sehr wenig. Und wie wenig Simmons und Openda inzwischen miteinander viben, das ist schon dramatisch. Also wir sprechen vorhin über Mainz und Miri sagt, ja, das ist eine Mannschaft, die will gerne zocken. Bei den beiden hat man das Gefühl, die würden gerne Koffer packen und woanders hin, weil die hüten sich offenbar nicht gerade wohl auf dem Platz und auch nicht miteinander. Also das war schon, ja.
Ich würde Haidara da auch noch mit reinnehmen, tatsächlich. Also ja. Du hast ja auf den Außenraum und Baku, die eigentlich die Positionen die ganze Zeit halten, und hast du das Gefühl, ey, du hast mit Haidara und Simmons da in der Mitte zwei, die gerade mit Openda zusammen genau das können, was du gesagt hast. Die könnten ja zocken und sie könnten auch mal Überraschungsmomente kreieren. Sie sind auch eigentlich alle schnell, aber ich habe überhaupt keine Dynamik im Spiel nach vorne gesehen. Das ganze Spiel über nicht, was ich total irritierend fand. Also sie hatten teilweise, glaube ich, 60% Ballbesitz zwischenzeitlich, konnten damit aber nicht so wirklich viel anfangen. Wo ich mich frage, auch wo ist das Selbstbewusstsein hin? Und auf der anderen Seite auch, wie du schon gefragt hast, wo ist der offensive Plan eigentlich? Also ich habe ihn nicht gesehen.
Ja, und noch dazu muss man sagen, dass Gladbach halt sehr gut auf das eingestellt war, was halt Baku und Raum dann gerne machen. Ja. Also versuchen halt entweder mit Tempo hinter die Kette zu kommen oder aus so einer Halbposition zu flanken. Also halb meine ich jetzt gar nicht quasi eingerückt, sondern quasi so im Raum zwischen 5-Meter-Raum und 16er-Linie, aber von der Höhe her betrachtet. Also sie gehen nicht an die Grundlinie für ihre Flanke. Meine Güte, habe ich das jetzt gerade kompliziert ausgedrückt, was ich sagen wollte. Aber Ulrich und Skelly wussten genau, was passiert. Honorar hat es super gemacht, dass er einfach mitgegangen ist mit Raum, wenn der hochgeschoben hat. Dann stand Gladbach immer mal wieder situativ schon in der Fünferkette, obwohl sie ja lange erstmal mit einer Viererkette gespielt haben. Und dann hast du halt noch, also das ist quasi die eine Sache, die du gegen Leipzig machen musst, die hat Gladbach super gemacht. Und die zweite Sache ist, schließe den Zwischenlinienraum im Zentrum, vor allem, wenn die offensiv umschalten können, Leipzig, weil sie da eben sehr, sehr gerne reinspielen und dann aus diesem Raum in die Tiefe spielen. Und Weigl und Reitz haben halt auch ein super gutes Spiel gemacht zusammen. Immer wieder ist dann auch einer der Innenverteidiger mit rausgekommen, hat geholfen. Also Gladbach war auf das, was Leipzig aktuell anbieten kann, super vorbereitet. Und das war es dann schon.
Also, ja, das ist es, ne?
Gereicht.
Also, simple as that. Macht das Zentrum dicht. Ich fände Elvedi wahnsinnig stark. Ich weiß nicht, ob der überhaupt einen Zweikampf verloren hat. Gefühlt war die Wand, an dem alles abgeprallt ist. Ich fand aber auch Reitz und Weigl auf der Doppelsechs, die haben sich wahnsinnig gut ergänzt. Wenn der eine ein Stück nach vorne ging, blieb der andere eher weiter hinten. Reitz hatte ein paar Vorstöße auch nach vorne, die echt gut waren in diesen Umschaltmomenten. Ich finde, sie haben einfach das übers Zentrum gut gemacht und war überrascht, dass Leipzig trotz Fünferkette ja eigentlich nicht im Zentrum einfach keinen Zugriff bekommen hat. Ich fand Reitz mit seinen Läufen nach vorne wahnsinnig gut und aber auch Player, der immer wieder ein bisschen mit zurückgerückt ist. Ich fand Player eigentlich war für mich sogar der Spieler des Spiels, muss ich sagen, weil der wahnsinnig viel unterwegs war, sich wahnsinnig viele Bälle geholt hat, aber dann auch die Läufe direkt weitergegangen ist, wenn man sich sein Tor anguckt, eigentlich auch. Er spielt, leitet mit einem, und geht nach vorne den Laufweg und weiß, okay, der Ball kommt dahin. Also Player war für mich echt so der Gamechanger in diesem Spiel, genau in dieser Mitte bei Leipzig, wo du gesagt hast, auf den haben sie einfach keinen Zugriff bekommen. Der hat dann natürlich auch Räume geschaffen für Reitz und Weigl dahinter oder halt auf den Außen auch. Das fand ich schon beeindruckend, was Player da abgeliefert hat über das ganze Spiel. Ich habe gesehen, ich glaube, in der 81. wurde er rausgenommen. Der saß ja wirklich auf dem Rasen mit Krämpfen und konnte nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Da hast du erstmal gesehen, was der auch für eine Laufleistung, glaube ich, abgerissen hat. Und das so als hängende Spitze. Fand ich schon krass und schade eigentlich, dass er sich nicht noch mehr belohnt hat, dann noch ein weiteres Tor zu machen, ne, muss man sagen. Ich glaube, gegen Bremen hatte er auch schon Hattrick gehabt. Hätte er theoretisch sogar noch mal schaffen können. Also auch da merkt man, Player ist da auch einfach gerade gut drauf bei Gladbach.
Aber wirklich, also sehr, sehr gutes Spiel. Aber Interessant, also er wirkte wirklich sehr ausgepumpt. Laufleistung 8,7 Kilometer in 81 Minuten. Also das war jetzt gar nicht so viel.
Das ist nicht so, ja.
Auch, also 21 Sprints ist jetzt nicht wenig, aber auch nicht wahnsinnig viel für die Position. Aber das sollte es jetzt gar nicht schlecht reden. Also hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht und insgesamt war eben Gladbach sehr stabil. Und das ist, glaube ich, nämlich genau der Punkt. Also wenn wir hier, ich finde, zu Recht betonen, dass Gladbach erstmal die Basics gut gemacht hat, die man gegen Leipzig gut machen muss, um quasi Leipzig komplett alles wegzunehmen, dann ist das zwar richtig, aber man darf, glaube ich, nicht unterbetonen, dass das schon was Besonderes ist für die Borussia, dass sie einfach stabile Spiele spielen, über 90 Minuten hinweg. Es gab eigentlich keine Wackelphase. Ich lasse da auch die Anfangsphase der zweiten Hälfte nicht gelten, weil das waren keine Großchancen,
gar nicht,
die Leipzig da hatte. Und man hat sich da jetzt schon in relativ kurzer Zeit dran gewöhnt, als neutraler Beobachtender, dass es eben jetzt gerade bei Gladbach so ist. Aber eigentlich ist das schon irre, weil das ist das, wonach Gladbach jetzt seit so vielen Jahren eigentlich sucht, eine Stabilität hinzubekommen. Ja. Und ob die jetzt über die Saison hinaus hält, weiß ich auch nicht. Aber jetzt für die Saison ist es erstmal erreicht und da muss man einfach an alle Beteiligten sagen, ja, jetzt nicht so schlecht.
Und auch da stand der Trainer ja schon das ein oder andere Mal. Ja. Der Kippern war von Fans gefühlt entlassen. Also muss man sagen, hat sich auch ein bisschen ausgezahlt. Was mir aufgefallen ist, dass Gladbach im Spiel schon Elemente hatte, die ich eigentlich eher Leipzig zugeschrieben hätte. Auch was das Pressing angeht, war Gladbach einfach immer einen Schritt schneller. Die waren aber auch wahnsinnig früh im Pressing. Das war eigentlich eher das, was ich von Leipzig erwartet hätte, dass die im Zentrum auch direkt draufgehen, um eben Player so ein bisschen auch aus dem Spiel zu nehmen. Habe ich nicht gesehen. Stattdessen war Gladbach eher die pressendere Mannschaft. Das war schon, also da haben sie auch wahnsinnig dazugelernt, finde ich, im Verhältnis zu Anfang der Saison.
Ja, stimmt. Ja, stimmt. Sehr guter Punkt. Haben sie ja auch Klostermann einige Male in Bedrängnis gebracht. Auch Orban hat mal so einen absoluten Katastrophenpass gespielt. Stimmt, das war noch ein Mittel, was bei Leipzig manchmal funktioniert hat. Der lange Pass von Orban hinter die Kette. Der kam auch zwei, dreimal an. Genau. Aber ansonsten hat den Gladbach auch sehr gut verteidigt. Ja, und dann hast du noch jemanden wie Cardoso hinten im Tor stehen, der immer noch gegentorlos ist bei seinen Einsätzen für Gladbach. Und das ist ja auch so eine schöne Geschichte. Also es ist irgendwie Stellvertreter in der luxemburgischen Nationalmannschaft, spielt in der U19 eigentlich. Und ist einfach unheimlich stabil. Hast auch gesehen, wie die Spieler sich für ihn gefreut haben, dass es zu null ausging am Ende. Ich fand es auch total... Also ehrlich gesagt, vielsagend, wie Roland Wirkus dann nach dem Spiel über ihn gesprochen hat. Er wurde dann darauf angesprochen, ich glaube von Yannick Erkenbrecher, warum denn Cardoso eigentlich nicht zu Interviews kommen dürfe, weil ihm das Gladbach untersagt. Und dann hat Roland Wirkus genau die Antwort gegeben, die ich erwartet hätte. Also bei Gladbach, das ist einfach, das ist gute deutsche Bürokratie. Er hat gesagt, ja, der hat die Schulung noch nicht bekommen. Ja. Wenn er die Medienschulung gekriegt hat, dann kriegt er ihn auch mal irgendwann.
Dann darf er.
Da dachte ich mir so, ja, genauso habe ich mir das ehrlich gesagt vorgestellt, dass das bei euch läuft in Gladbach. Wenn das Formular A38 noch nicht ausgefüllt ist, dann darf man nicht kommen. Und das sagen wir dann auch so. Wir lassen uns nicht was anderes einfallen, sondern wir sagen es so. Aber ja, also das sollte jetzt natürlich ein kleiner Scherz nur sein, aber Cardoso auch einfach. Schöne Geschichte. Ja, und
souverän. Also wie alt ist er? 18? Habe ich richtig im Kopf, ne?
Ja.
Müsste ich jetzt selber nochmal nachgucken. Ich meine, er ist immer noch 18, könnte U19 spielen.
Er wird jetzt am 7. April wird er 19. Deswegen warst du natürlich unsicher. Du wusstest nicht, hatte er jetzt schon Geburtstag. Ja.
Genau, das habe ich natürlich berücksichtigt. Aber wahnsinnig souverän, wenn man bedenkt, dass er der Vertreter vom Vertreter ja eigentlich gerade ist. Und vorher noch in die Bundesliga auch nur annähernd gespielt hat. Finde ich, ist er doch auch schon auf dem Puzzleteil jetzt in dieser Defensive, die einfach wahnsinnig stabil ist. Ich meine, als 18-Jähriger musst du dich da ja auch erstmal hinstellen in der Bundesliga. Mhm. Und hast natürlich mit Elvedi und Itakura da zwei, die es gut machen. Aber trotzdem, finde ich, müssen die sich ja auch umgekehrt auf Cardoso verlassen. Und ich finde, es gerade auch funktioniert einfach echt gut.
Mhm, absolut. Und du siehst es dann auch an einem weiteren Nachwuchsspieler, Chiarodia, kommt dann eben rein. Sie stellen auf Fünferkette um. Und es geht einfach genauso stabil weiter wie vorher. Keine Abstimmungsprobleme, alles super. Es war total entspannt und der einzige Makel ist eigentlich, dass du dieses Spiel nicht früher entschieden hast, dass es quasi überhaupt die Möglichkeit gab, dass Leipzig hier einen Punkt mitnimmt, aber so kam es ja dann letztlich nicht. Und so springt eben Gladbach auf Rang 5, hat damit 43 Punkte, 2 Punkte Rückstand nur noch auf die Champions League für die Borussia. Es geht jetzt dann zum FC St. Pauli und dann wird man zu Hause gegen den SC Freiburg spielen. Und wenn man sich das Restprogramm anguckt, Dortmund, Kiel, Hoffenheim, Bayern und Wolfsburg kommen dann noch. Also ein paar Punkte sind definitiv noch drin für die Borussia und zuzutrauen ist Gladbach inzwischen absolut alles. Und bei Leipzig stehen wir vor einem Scherbenhaufen, wäre zu viel gesagt, aber wir stehen vor einer durchaus kritischen Situation. Also in der Tabelle 3 Punkte Rückstand auf die Champions League und vor allem ist man jetzt punktgleich mit Freiburg und die Teams dahinter sind auch nur 3 Punkte entfernt. Also Leipzig muss jetzt wirklich ins Schwimmen kommen, sonst könnte das unangenehm werden. Und man hat jetzt das Auswärtsspiel im DFB-Pokal im Halbfinale in Stuttgart vor der Brust. Stuttgart auswärts im DFB-Pokal, dann zu Hause gegen Hoffenheim. Das sind die nächsten beiden Partien für RB Leipzig. Mutmaßlich dann mit Scholt Löw. Ich weiß nicht, ob es bestätigt wurde, während wir hier miteinander besprochen haben. Miri nickt. Okay, Scholt Löw wird es. Den kennt ihr. Der war unter anderem Co-Trainer von Thomas Tuchel. Schauen wir mal, was er macht. Und es gibt da auch eine Connection zu Jürgen Klopp. So wissen wir dann auch, wie er sehr wahrscheinlich zu Leipzig gekommen ist. Das war der Spieltag, aber so richtig vorbei ist ein Spieltag erst, wenn wir unsere Awards vergeben haben. Wir küren jetzt noch jeder für sich seinen MVP, seinen Unsung Hero und seinen Moment des Spieltags. Besonders auf den Moment von Miri bin ich gespannt. Aber das hat mit dem Vorgespräch von vor 3 Stunden zu tun. Wir beginnen aber erstmal mit dem MVP. Miri, wer hat es denn da bei dir auf den Zettel geschafft?
Ich habe mich für Nico Schlotterbeck entschieden. Weil ich finde, dass der sowohl, also erstens habe ich natürlich ein Herz für Defensivspieler und will nicht immer nur, dass da Offensivspieler drin vorkommen. Und ich finde, dass er sowohl defensiv gut gespielt hat, als auch dann eben mit seinen beiden Ecken 2 Tore vorbereitet hat. Dementsprechend habe ich mich da für ihn entschieden.
Mhm. Sehr, sehr schön. Nico Schlotterbeck. Wer ist auf deinem Zettel gelandet, Max?
Schlotterbeck, echt eine schöne Wahl, hatte ich gar nicht so auf dem Zettel. Ja, bei mir hat sich ein bisschen angedeutet schon, bei mir ist schon jetzt an dem Spieltag Mario Götze, nach allem, was ich da gesehen habe, auch mit dem Tor und dem Spiel, was er gemacht hat, sei ihm auch das in seinem zweiten Frühling gegönnt, dass er hier nochmal MVP ist, weil ich finde, er war schon einfach sehr stark im Spiel. Mhm.
Aber absolut. Also Mario Götze wäre auch meine erste Wahl gewesen, aber dann glaube ich, switche ich um und nehme, nee, ich will jetzt nicht schon wieder jemanden von Leverkusen oder Bayern nehmen, das ist super lame. Ich nehme Alassane Player, auch wenn das jetzt das Spiel war, was am nächsten dran war, aber der hat eine so tolle Partie gemacht und letztlich hat er den Unterschied gemacht gegen Leipzig, mein MVP dieses Spieltags. Ich glaube, da können Gladbach-Fan sehr gut mit leben, wenn ich mich für ihn entscheide. Miri, wer ist denn dein Unsung Hero geworden?
Da habe ich mich tatsächlich schwerer getan. Ich würde eigentlich gern Sano nehmen, weil ich den überragend fand. Mhm. Habe mich aber für Paslak entschieden, weil ich mich eigentlich direkt, nachdem ich Leverkusen-Bochum gesehen habe, schon dazu entschieden habe, einen Bochumer zu nehmen. Mhm. Das stand eigentlich, das war das erste Spiel, das ich gesehen habe dieses Wochenende und seitdem habe ich gesagt, ich muss einen Bochumer nehmen, weil ich so unglücklich fand, dass die da verloren haben. Und fand Paslak da stellvertretend ganz gut, weil er ein extrem gutes Spiel gemacht hat. Da hätte es auch noch andere gegeben, man hätte auch Holtmann vielleicht nehmen können, aber er hat dann letztlich auch das einzige Tor gemacht und deswegen habe ich gesagt, ich nehme Paslak.
Ja, sehr, sehr schöne Wahl, definitiv. Ein Bochumer. Gut, dann kann ich schon mal hier die Bochumer bei mir streichen. Das ist immer sehr gut. Die Gäste arbeiten immer schon.
Kannst du ja Sano nehmen.
Ja, vielleicht. Ich habe ja, aber Sano, der wurde, glaube ich, besungen an diesem Spieltag. Naja, mal gucken. Ich mache das wie immer spontan. Ich höre mir erstmal an, was Max zu bieten hat.
Es hat mir jetzt fast ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen, weil ich genau den gleichen Gedanken hatte. Ich fand Bochum so beeindruckend, dass ich gesagt habe, ich muss einen Bochumer nehmen. Das kann ich jetzt natürlich nicht mehr machen.
Natürlich.
Nee, jetzt muss ich kurz nachdenken. Ich fand tatsächlich, da haben wir auch gerade kurz drüber gesprochen, Elvedi kommt mir immer ein bisschen zu kurz. Mhm. Weil ich den Bock stark fand in den Zweikämpfen. Ich fand den Bock stark in seinem Passspiel. Und irgendwie, ne, wie Miri gerade schon gesagt hat, das sind sehr selten Defensivspieler, die so hochgelobt werden. Und ich fand den in diesem Spiel einfach wahnsinnig gut. Und habe den aber selten in irgendeinem Live-Ticker gelesen. Deswegen würde ich Elvedi sagen.
Sehr, sehr gute Wahl. Okay, dann bekommen Honorable Mentions von mir. Einmal Angelo Stiller, der hat mit seinen Pässen in die Tiefe für irre Torgefahr gesorgt. Und also die Art und Weise, wie er seine fünfte gelbe Karte bekommen hat. Wir wissen, dass Dennis Aitken allergisch drauf reagiert, wenn man gewisse abwertend zu verstehende Gesten macht. Aber das war schon sehr wenig, was Angelo Stiller da gemacht hat. Also den würde ich einmal erwähnen. Maximilian Bayer wird genug besungen, deswegen kann er nicht in diese Kategorie fallen. Ich nehme Jackson Irvine vom FC St. Pauli. Ich finde, der hat wieder ein fantastisches Spiel gemacht. Es ist irre, wie der es schafft, Defensive und Offensive auszubalancieren in seiner Person. Und dann hat er auch noch einen guten Musikgeschmack, sorgt dafür, dass Michi Leopold von Sky im Turbo-Start-Shirt im Studio steht. Also was kann man denn noch von einem Spieler wollen? Also Jackson Irvine, mein Unsung Hero dieses Spieltags. Und jetzt kommt der Trommelwirbel. Jetzt kommt der Moment dieses Spieltags, den Miri schon ganz, ganz, ganz lange sich ausgesucht hat. Miri.
Ja, nachdem ich mich ja schwer getan habe, da einen Moment des Spieltags zu nehmen, habe ich mich jetzt einfach für das Tor von Khedira entschieden. Mhm. Weil ich fand, dass das ein Tor des puren Willens eigentlich war. Und den da direkt zu nehmen und den mit dem Vollspann so platziert flach ins Eck abzuschließen, ist einfach ein schönes Tor. Und vor allem, was da finde ich immer nicht so, oder was zu worüber insgesamt zu wenig geredet wird, ist, dass er da überhaupt hingeht. Mhm. Also, dass er überhaupt schaltet und den Weg zu dem in die Lücke da reinmacht und den Ball quasi antizipiert und dann da direkt nimmt, finde ich schon richtig gut. Deswegen ist es das Tor von Khedira geworden.
Sehr, sehr schön. Max, was ist dein Moment dieses Spieltags?
Ich nehme eigentlich ungern schöne Tore und ich weiß, wahrscheinlich werden es nach diesem Spieltag wahnsinnig viele sagen, aber der Freistoß von Duxch war schon krass. Wir haben eben ja auch kurz drüber gesprochen. Ich kann dir immer noch nicht sagen, ob er an die Latte und an den Pfosten gegangen ist. Das konnte mir keine Kameraperspektive einwandfrei sagen, aber gefühlt stand er ja am 16er an der Torauslinie und zieht ihn mal eben so rein. Habe ich einfach nicht kommen sehen. Dann bin ich dann doch nochmal kurz aufgewacht. Das ist mein Moment.
Schön. Dann nehme ich jetzt kein Tor, sonst wären es zu viele Tore bei den Momenten des Spieltags. Mein Moment des Spieltags war die lange Leine von Daniel Schlager im Spiel zwischen Dortmund und Mainz 05. Und interessanterweise haben wir das nämlich zweimal gesehen an diesem Spieltag, dass ein Schiedsrichter bei hart geführten Zweikämpfen gesagt hat, nein, das reicht mir nicht für einen Pfiff. Und bei einem Schiedsrichter, bei Sven Jablonski, da hat es nicht funktioniert, weil irgendwie die Linie dann doch nicht klar war und weil, glaube ich, auch das nicht gut war, was Daniel Schlager, nachdem, wie es ich von außen einschätzen kann, sehr gut gemacht hat. Die Kommunikation war, glaube ich, nicht gut. Daniel Schlager, du hast es gesehen, bei jeder Szene, die Spieler haben sich natürlich beschwert, Kapitänsregel ist eh schon wieder, da hält sich ja eh schon wieder niemand mehr dran. Und er hat es immer klar erzählt, er hat es auch schon im Spiel, hat er gleich gezeigt, nein, reicht nicht, aufstehen, will ich jetzt auch gar nicht drüber diskutieren. Und es war Teil dieses sehr, sehr schönen Spiels zwischen Dortmund und Mainz, dass es einfach nicht so oft unterbrochen war. Und an den richtigen Stellen, also höchstens bei einem taktischen Foul, da hätte er noch mal gelb zeigen können, aber an den richtigen Stellen hat er dann gepfiffen und hat auch Karten gezeigt und hat das gut kommuniziert. Die Spieler haben es ihm dann auch möglich gemacht, dass es ging, aber das war einfach schön. Das war Teil dieses schönen Spiels. Ich war froh, dass nicht so oft unterbrochen wurde. Und Schiedsrichter schaffen es ganz selten in diese Kategorie, das muss man sagen, vor allem im Positiven. Deswegen, Daniel Schlager, das war gut, hat mir gefallen.
So funktioniert. Wenn ich da ganz kurz noch was ergänzen darf, ja? Zu der finde ich nämlich eine sehr gute Aussage oder eine sehr gute Wahl. Ich hatte auch bei der Abseitsüberprüfung bei Mainzer Tor, die ja sehr lange gedauert hat, weil es der ja irgendwie in der Entstehung gleich drei Situationen gab, das Gefühl, dass er das sehr gut kommuniziert hat auf dem Platz, was da genau wo betrachtet wird und dass die eine Szene schon untersucht wurde und dass das kein Abseits war und dass sie jetzt bei der nächsten sind und hat immer genau gezeigt, um welche Szene es gerade geht. Ich hatte da auch das Gefühl, dass er das ziemlich gut den Spielern klar gemacht hat, was da gerade kontrolliert wird.
Ich glaube ja, Daniel Schlager ist einer der Aufsteiger in Schiedsrichterkreisen dieser Saison. Schon zum wiederholten Male. Ist auch kein Zufall, dass er die Kamera an sich montiert hatte beim Spiel Dortmund gegen Bayern in der Hinrunde. Also ja, gute Saison von ihm und ich hoffe, gute Sendung von uns. Sie wurde aufgenommen in drei Teilen, aber ihr habt es hoffentlich nicht gemerkt, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hatten ja mannigfaltigste Probleme. Wir haben auch so ein bisschen Überblick verloren, wie lange jetzt diese Sendung ist, aber ich weiß, dass es trotzdem großen Spaß gemacht hat und das liegt ausschließlich an euch beiden. Ganz, ganz herzlichen Dank an Miriam Scheel. Schön, dass du mal wieder mit dabei warst, Miri.
Vielen Dank, mir hat es auch Spaß gemacht und schön, dass ich bei deinem Debüt dabei sein konnte, Max.
Und dem schließe ich mich doch an. Schön, dass ich bei dem Debüt dabei sein konnte. Maximilian Jungblut, hat sehr, sehr großen Spaß gemacht. Darfst jederzeit sehr gerne wiederkommen, würde ich mich sehr freuen. Danke dir.
Dann habe ich ja Glück gehabt. Danke euch, dass ihr es mir so einfach gemacht habt.
Ja, das klang jetzt total gönnerhaft, habe ich mir noch bei der Formulierung gedacht, so meinte ich es natürlich gar nicht. Also ich bin dir wirklich dankbar und ich freue mich, wenn du wiederkommst. So wollte ich es eigentlich sagen.
Schön.
Aber ja, schön, dass du hier warst und dann danke ich natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern. Ich habe auch noch zwei Podcast-Empfehlungen für euch. Ich habe zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder, ehrlich gesagt, weil ich mit dem Gefühlsduseligen irgendwann nicht mehr so konnte, Hotel Matze gehört, die Folge mit Bela B. über die Frage, was Männer sich erlauben in unserer Gesellschaft und über den Roman, den er auch geschrieben hat. Die habe ich sehr, sehr gerne gehört, weil man Bela B. eine kurze Frage stellen muss und dann ist er rhetorisch bewandert genug und reflektiert genug, um da einfach sehr interessante Dinge zuzusagen. Und ich möchte euch noch empfehlen, Geschichten aus der Geschichte, die Folge zu Sophie Germain fand ich sehr, sehr interessant und hat mir sehr gut gefallen. Geschichten aus der Geschichte kennt ihr ja wahrscheinlich, ist ja einer der erfolgreichsten Podcasts deutschlandweit und kommt ja auch aus der Independence-Szene, sind so alt wie der Rasenfunk, ein bisschen jünger sogar als der Rasenfunk. Diese beiden Podcasts werde ich euch in den Shownotes verlinken und freue mich, wenn ihr reinhört. Und ansonsten freue ich mich, dass, wenn ihr Feedback habt, ihr euch meldet unter mitmachen.rasenfunk.de. Bitte unterstützt den Rasenfunk. Auf rasenfunk.de gibt es alle Infos. Und abonniert doch bitte alle unsere Feeds. Den Nationalteams-Feed, den Bundesliga-Frauen-Feed, den Ligatour-Feed und den Tribünengespräch-Feed. In dem wird nämlich auch, wenn alles gut geht, im April endlich mal wieder was passieren. In diesem Sinne, danke für eure Unterstützung, danke für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund. Und bis bald hier im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.